Hallo, ich bin Lilly Schote. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über die Freude, sich beim Spielen zuschauen zu lassen oder die Freude, Spielen zur Schau zu stellen mit wunderbaren Menschen. Und ich sollte eigentlich noch viel mehr sagen, das habe ich vergessen. Ach ja, wenn ihr was überspringen wollt, nutzt doch einfach die Kapitelmarken. Das war authentisch gefloppt.
Pen-and-Paper-Rollenspiel ist da, selbst wenn es so große Formate gibt, wie zum Beispiel Critical Role, ja doch immer noch eine Nische.
Ich glaube, es geht wirklich darum, beherrschst du deinen Jungle und darfst du es dann brechen?
Ah, so Weltgerät aus den Fugen. Es gibt keine Nerd-Events mehr zum Freuen.
Reden die dir manchmal rein? Also beispielsweise du zeichnest eine Figur und der Chat schreibt da jetzt rein, mach mal die Brüste größer. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Jörg und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder mal den wunderbaren und gerade wieder mal frisch publizierten Autoren Jörg Benner. Hallo.
Hallo Philipp. Ja, du bist auch ganz wunderbar, dass du immer meine Romane erwähnst. Es kann nicht schaden. Ja, bin auch wieder dabei, denn es geht wieder um Literatur.
Und ja, wenn ich schon gesagt habe, du hast einen neuen Roman rausgebracht. Ich meine, wir haben ja auch eine Bonusfolge gebracht und dein Wunsch wurde erfüllt. Die ist gar nicht schlecht gelaufen tatsächlich, dafür, dass es eine Literaturbonusfolge war. Deswegen, hast du denn schon erste Tantieme von Amazon bekommen? Hast ein neues Auto gekauft oder sowas?
Ja, nee, das dauert immer ein bisschen. Das ist ja erst am 14.02. erschienen, der Roman. Dämonenturm heißt er. Wenn du schon so darauf rumreitest, erwähne ich es nochmal. Und ja, bis Amazon die Tantieme auszahlt, da lassen die sich ein bisschen Zeit. Ich weiß zwar, was ich jetzt in den ersten 2 Wochen verdient habe. Es war nicht so viel, wie ich erhofft hatte, aber das kann ja noch werden.
Bestimmt, weil ich habe schon mir ganz viele Gelegenheiten jetzt ausgedacht, wo ich quasi immer wieder erwähnen kann, dass du einen Roman geschrieben hast. Okay, dann starten wir einfach direkt rein mit dem Videotipp. Und dieses Mal habe ich tatsächlich mal einen positiven Tipp mitgebracht und der passt auch ganz gut zum heutigen Thema, denn ich habe etwas von berühmten StreamerInnen mitgebracht, nämlich von den Orkenspaltern. Die haben es tatsächlich geschafft, mich sozusagen zu influenzen. Und vor allem haben sie es aber geschafft, mich über etwas zu informieren, was mir sonst komplett entgangen war. Und das, obwohl es in meiner Heimatstadt stattgefunden hat, quasi direkt vor meiner Haustür. Ich habe mal geguckt, es sind 2,9 Kilometer Luftlinie und es ist komplett an mir vorbeigegangen. Und zwar geht es um die interaktive Ausstellung 1525 Aufstand für Gerechtigkeit, welche dieses Jahr im Sterbehaus von Martin Luther ausgestellt wird. Und ich habe das Video gesehen, habe dann gleich mal geschaut, wann ich wieder ein paar Tage frei habe und bin dann zurück in meine alte Heimat gefahren. Und tja, was soll ich sagen? Die Orkenspalter haben tatsächlich nicht zu viel versprochen. Das Sterbehausmuseum an sich ist schon generell ziemlich gut gemacht. Aber diese Sonderausstellung, die ist wirklich genial. Das ist wie so ein interaktives Rollenspielbuch, wo du am Anfang einen historisch verbürgten Charakter bekommst und in dieser Rolle insgesamt 4 Stationen abläufst, an denen du dann Entscheidungen treffen kannst, wie es weitergeht. Und das Spätmittelalter war eine echt harte Zeit, denn einer aus unserer Gruppe ist bereits bei der 2. Station gestorben, weil die aufständischen Bauern mal gar nicht so geil fanden, was er so als Charakter gemacht hat. Also super witzig und zwischen diesen Entscheidungen gibt es auch immer so ein paar interaktive Elemente. Davon werden dann auch in diesem Video ein paar gezeigt. Daher guckt euch das sehr gerne mal an und fahrt dann auch gerne mal nach Eisleben, denn da zählt jeder Euro, damit die Stadt nicht noch mehr den Bach runtergeht. Aber dazu mehr in einer der späteren Folgen.
Ja,
wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe auch was. Wir sind ja eine Woche nach der Bundestagswahl. Ich war etwas politisch unterwegs, viele Videos darüber gesehen. Und dabei bin ich auch über ein sehr interessantes gestolpert, und zwar Superreiche, warum Vermögen in Deutschland ungleich verteilt ist, von Zeit Online. Etwas abseits des Nerdtums, aber trotzdem sehr interessant, weil die versuchen relativ, sagen wir mal, alle Beteiligten zu Worte kommen zu lassen. Eine Aktivistin, einen Wirtschaftswissenschaftler und auch einen, ja, er selber fand sich nicht super reich, da ging die Meinung auseinander, also ein Multimillionär. Und da ging es halt dann um Vermögensteuer und Besteuerung und warum die einen meinen, dass es so in Ordnung ist und die anderen meinen, dass es nicht so in Ordnung ist und ob die Vermögensteuer jetzt gut oder schlecht ist und warum die nicht wieder eingeführt wird und so weiter. Und ja, ich vertrete ja eigentlich politisch eher linke Positionen, fand es aber interessant, auch mal relativ wertfrei die andere Sicht der Dinge wahrzunehmen und mir darüber Gedanken zu machen. Und deswegen fand ich das, weil das jetzt nicht so voll in eine Richtung eingefärbt war, fand ich das sehr interessant. Ist ja heute leider bei den Medien nicht mehr so normal, dass was nicht von vornherein in eine Richtung gemacht wird.
Du weißt doch, wie das ist. Wenn du ein Privatflugzeug hast, dann bist du trotzdem noch Mittelschicht, also. Okay, versuchen wir mal von dem Politischen wieder ein bisschen wegzukommen, weil wir haben ja sowieso schon den Ruf als Deutschlands zweitwogster Rollenspiel-Podcast. Nicht, dass wir noch auf Platz 1 kommen. Und das wollen wir unseren lieben Freundinnen von Nerdus Your Hobby nicht antun. Und komm zum Ask Me Anything. Und ich weiß, du hast eine wirklich tagesaktuelle Frage mitgebracht.
Ja, und zwar haben wir heute Rosenmontag. Es ist 18.39 Uhr. Ich glaube, in Düsseldorf fährt noch der Zoch durch die Altstadt. Ich bin nicht dabei, womit die Frage, was ich von Karneval halte, mehr oder weniger beantwortet ist. Obwohl ich sehr nah an Düsseldorf wohne und dem normalerweise kaum entkommen kann. Das ganze Wochenende ist hier Halligalli, weil da in Düsseldorf der Montag voll ist mit Karneval, müssen dann die umliegenden Städte auf Dienstag, Sonntag und so weiter ausweichen. Aber wie sieht das denn abseits des Rheinlandes aus? Zum Beispiel bei dir, Philipp, was hältst du von Karneval?
Das ist ja so ein Thema, welches mich mein ganzes Leben lang schon verfolgt, weil ich irgendwie mit jedem Umzug in meinem Leben in eine noch faschingsbegeistertere Region gezogen bin. Und du hörst schon, das ist leider nicht so meins. Ich bin ja sowohl kein Freund vom Verkleiden an sich, als erst recht kein Freund vom rituellen Alkoholkonsum. Deswegen kann ich leider überhaupt nichts mit Fasching anfangen. Ich gönn's natürlich jedem, aber naja, für mich ist das leider nichts. Aber vielleicht haben wir ja zwei GästInnen, die etwas damit anfangen können. Und deswegen holen wir doch mal die Lilly und den Lev rein und fragen die auch, wie haltet ihr es denn mit dem Karneval?
Okay, also ich halte Karneval prinzipiell auf Abstand. Das ist das Erste. Hab aber prinzipiell nicht wirklich ein Problem mit Karneval. Da ich nicht in diesen Städten wohne, werde ich auch nicht quasi durch irgendwie Sachen davon belangt. Und ich finde auch eigentlich den Grundgedanken von Karneval, diesen Mittelfinger an die Obrigkeit und auch das Vorführen, wie wir es jetzt mit dem Weidelwagen, den ich mal hatten, finde ich auch immer echt eine geile Sache. Also ich kann Karneval auch sehr viele coole Dinge abgewöhnen. Ich glaube, was uns dann alle so primär stört, ist eher dieser Partycharakter, der dann ausufert und auch mal schädliche Dinge fördert. Ansonsten ist Karneval ganz gut. Und ich hätte auch gleich eine Frage für euch beide im Anstoß, aber erstmal soll Left also hin, was er von Karneval hält.
Gut, also wir scheinen ja nicht so die Karnevals-Truppe zu sein hier. Ja, also ich glaube, mein letzter Karneval war zur Schulzeit, aber ich erinnere mich noch in Kinderzeiten, das war mal ganz cool. Das hieß Fasching bei uns und dann hat das Dorf irgendwie gebastelt und gab es kleine Wegen und Verkleidungen und sind durchs Dorf gezogen und so. Das fand ich immer ganz als Kind ganz cool. Heute kann ich damit weniger anfangen, leider. Ja. Nee, also auch nicht so.
Ja, dann Lilly, dann darfst du vielleicht mal fragen und danach machen wir erst die Vorstellungsrunde.
Ja, die große Frage ist nämlich, dass wir schon Karneval sind, würde ich gerne wissen, was war euer peinlichstes Fasching- oder Karnevalkostüm, das ihr jemals anhattet?
Da ich nicht so oft Fasching mitgemacht habe, glaube ich, war es nur ein einziges. Es war ein Ninja-Kostüm, was ja eigentlich nicht peinlich, sondern unfassbar cool ist. Aber ich meine, der kleine Philipp war da, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt und wollte unbedingt Pistolen haben und hat dann solche kleinen, Platzpatronenpistolen gehabt. Und das hat natürlich überhaupt nicht reingepasst in das Ninja-Kostüm und hat voll den Flair zerstört. Und dann, bei uns ist es auch noch so eine Region, wo man auch gerne Witze macht und dann gab es dann Krapfen oder Berliner, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, mit Senffüllung. Ich habe voller Freude in den Senf reingebissen und mir noch mein Kostüm dreckig gemacht. Also meine Karnevalsbastung ist für immer gestorben in diesem Moment.
Ich weiß noch, meine Mutter hielt auch sehr wenig von Karneval und hatte mir dann irgendwann mal so ein Cowboy-Kostüm besorgt. Und das Peinliche war, dass sie dann die nächsten beiden Jahre meinte, ich solle gefälligst dasselbe wieder anziehen, während alle anderen mal wieder was Neues hatten. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da traumatisiert bin.
Also wurde euch Karneval eigentlich madig gemacht, wenn ihr ehrlich seid. Es ist gar nicht Karneval selbst, es wurde euch einfach kaputt gemacht.
Und da fragen wir natürlich zurück, wie sah es denn bei euch aus? Was sind eure peinlichsten Karnevalskostüme?
Mein peinlichstes war tatsächlich, ich habe mich einmal breitschlagen lassen, auf so den Kölner Karneval mitzugehen, mit meiner Dorfklicke, vor irgendwie, boah, keine Ahnung, 10 Jahren. Und dann bin ich quasi als Piratin gegangen, aber das Ganze wurde insofern peinlich, weil ich hatte als Patronengurt diesen Behrensen Schnapspatronengurt. Da waren quasi Behrensschnäpse drin. Und das war einfach im Nachhinein betrachtet, also besser kommt man Alkoholismus nicht zur Schau tragen. Das war schon peinlich.
Neff, wie ist bei dir?
Oh Gott, muss ich jetzt was dazu sagen? Nein, ich glaube, woran ich mich zumindest noch erinnere, war einmal, war glaube ich ein Schulfasching und da bin ich als Tänzerin oder so gegangen, also mit so einem Minirock. Und so peinlich war es für mich eigentlich gar nicht. Nur am Ende fanden das die Mädels ganz toll. Also waren ein bisschen neidisch auf meinen Hintern sozusagen. Ja, das war das Gespräch, aber das war wirklich zur Schulzeit und so ziemlich das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Genau.
Dann haben wir schon ein bisschen was über euch erfahren, aber wir wollen natürlich erstmal wissen, wer seid ihr denn überhaupt, bevor wir weitere Ask Me Anything-Fragen stellen. Und deswegen stellt euch doch mal ganz kurz bitte vor.
Also ich bin Lilly Schote. Ich bin, boah, schwierig, vor allem bin ich erstmal Bildungsreferentin, aber das nicht für eine Stiftung oder für einen Verein, sondern tatsächlich freiberuflich. In dem Sinne, dass ich quasi in das Internet, in dem wir uns viel zu bewegen mittlerweile, sei es auf Social Media, sei es auf Twitter, auf YouTube, quasi Bildungsinhalte anbiete. Die haben sich zu großen Teilen immer an queere Themen gerichtet, vor allem Trans-Themen. Bin aber auch mit einem kleinen Bein auch im Unterhaltungssektor vertreten. Da geht es dann aber eher so um Gaming, Popkultur besprechen und auch gerne zum Beispiel Orgenspalter, Pen and Paper spielen oder woanders.
Super. Ich bin Lev Marshall. Das ist ein Pseudonym, unter dem ich Fantasy-Romane schreibe. Auch mit anderen Autoren zusammen. Ich habe letztens eine Lit-RPG-Reihe abgeschlossen und da schließt sich der Kreis zum Gaming. Ja. Schreibe aber auch im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich. Bin passionierter Rollenspieler. Irgendwie über 20 Jahre fast das schwarze Auge gemeistert. Leider schläft das ein bisschen ein zur Zeit, aber so ist es vielleicht, ja. Dafür ist das Schreiben umso stärker. Genau. Und ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Also ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, und dass ihr mich gefunden habt.
Sehr gerne. Dann gehe ich mal weiter mit dem Ask Me Anything. Mir wurde mittlerweile vorgestern eine Ask Me Anything-Frage gestellt. Die hat sich eigentlich an den Patrick, also unseren anderen Podcast-Host, gerichtet, der ja ein Fan des World Wide Wrestling-Rollenspiels ist. Aber ich finde, hier sind dieses Mal so viele Kreative in dieser Podcast-Runde, da passt das viel besser heute rein. Und zwar wollte man die Meinung zur jüngsten Pressekonferenz von Dwayne The Rock Johnson nach der SmackDown-Episode vom 21. Februar wissen. Und ja, das ist jetzt super arg speziell. Deswegen fasse ich das Grundproblem mal ganz einfach zusammen, damit ihr auch damit was anfangen könnt. The Rock hat gesagt, dass man nicht jede Wrestling-Story am Ende mit einer Prügelei lösen muss. Oder anders gesagt, nur weil man in einem bestimmten Genre ein bestimmtes Ende erwartet, beispielsweise bei einem Actionfilm einen epischen Endkampf oder bei einem Liebesroman die Hochzeit der ProtagonistInnen, muss das gar nicht zwangsläufig so sein, solange man die Fans mit einer guten Geschichte in Anführungszeichen enttäuscht. Und da frage ich doch am Anfang gleich mal den Autor von Dämonengrab und Dämonenturm, was denkst du denn, wäre es eine gute Idee, wenn da am Romanende keine Dämonen bekämpft werden müssten?
Ja, gut, das ist natürlich eine sehr spezielle Antwort auf diese Frage dann. Dass man Erwartungen weckt und die nicht unbedingt erfüllt, kann man als Autor durchaus machen. Ich finde, aus Autorensicht hat Dwayne The Rock Johnson auf jeden Fall recht. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass viele Sachen sehr mainstreamig geworden sind. Wenn man zum Beispiel im Romance-Bereich sich Klappentexte anguckt, dann steht oft schon drin, dass es ein Happy End gibt. Also das wollen die Leser vor und Leserinnen überwiegend dann vorher schon wissen, dass es auch gut ausgeht, weil sie eben nicht überrascht werden möchten. Das ist halt der Haken. Man muss dann halt den Mittelweg finden, den die Lesenden nicht zu sehr zu überraschen und nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Ich bin ja zum Beispiel dafür bekannt, dass ich gerne mal Neben- oder auch Hauptcharaktere über die Klinge springen lasse. Und das kam bei meiner ersten Trilogie auch nicht so gut an, weil die eigentlich unter Jugendfantasy lief und dann gab es doch einen ziemlich hohen Bodycount. Ja, da muss man halt dann nachher mit leben. Also als Rezipient, also egal ob jetzt Film oder was auch immer, mag ich es eigentlich gerne, wenn es mal was anderes ist.
Ich würde da mit The Rock mitgehen. Wobei ich auch zugeben muss, wenn ich schon Wrestling gucke, bin ich eigentlich ganz froh, wenn die sie auf die Möppe haben, weil das einfach so unterhaltsam ist. Weil es einfach diese absolute Comedy ist, man weiß, dass es gestellt ist, dass man weiß, dass es richtig anstrengend ist, gut darzustellen. Und es dann trotzdem manchmal bei aller Gewalt einfach goofy aussieht oder einfach so herrlich over the top ist. Deswegen ist eigentlich schon fast vermissen. Aber doch, ganz im Ernst, ich bin auch dafür, wenn der Heel einfach eine 6-Minuten-Rede hält, um was aufzulösen, bin ich auch voll dabei. Ich bin ja in die Storylines invested, nicht unbedingt in die Fights an sich, aber vielleicht bin ich damit dann auch wieder ein bisschen weiter weg vom eigentlichen Wrestling-Fan, weil ich mich ja auch zum Beispiel, wenn es um Pen and Paper geht, auch eher in dem Bereich sehe, ah ja, komm, schön PBTA, ich bin narrativ driven, ich brauche deine komischen Würfel nicht, geh mir weg damit. Ein Muster zeigt sich.
Ich würde gerne meinen Joker anrufen. Vielleicht kennt ihr Last Geek Tonight, das ist eine Twitch-Show, der Christian Quietschke, der ist auch Regisseur und der ist ein Wrestling-Fan seit der irgendwie, keine Ahnung, gucken kann, der könnte das bestimmt beantworten. Aber ich habe eine andere Antwort, weil ich bin kein Wrestling-Fan, aber ich würde so in Richtung Jörgs Richtung gehen. Ich glaube, es geht wirklich darum, beherrschst du deinen Jungle und darfst du es dann brechen? Na, also jetzt als Laie würde ich mir null zutrauen, eine Wrestling-Show zu machen und die dann auch noch anders, als der Zuschauer das erwartet. Ne? Aber hätte ich jetzt schon Tausende gemacht? Würde ich mir vielleicht überlegen, wie könnte ich den Twist reinbringen, sodass trotzdem alle Spaß haben, also sozusagen alle Tropes bedient sind. Ja? Oder in der Rollenspielrunde, ich kann es mir nicht vorstellen, ja? Wenn es keinen Kampf gibt, man nicht würfeln darf, gerade beim DSA. Hey, dann wären einige Spieler sehr unzufrieden, glaube ich, nach ein paar Stunden. Genau. So irgendwie in der Richtung, ja.
Ich glaube, wir sind uns da alle wirklich so relativ einig. Auch ich finde die Idee tatsächlich ziemlich gut, denn was ich so gar nicht mag, egal ob bei Videospielen oder Film oder Roman oder eben Rollenspielabenteuern, sind ja diese übertriebenen und vor allem stereotypischen Eskalationen am Ende. Wenn dann mal wirklich ein unerwartetes Finale kommt, bei dem man den Gegner einfach mit Argumenten überzeugt, anstatt nochmal 1000 Schergen extra abzuschlachten, dann finde ich, ist das durchaus eine sehr angenehme Abwechslung. Und um mal beim Ausgangsbeispiel zu bleiben, natürlich dreht sich Wrestling vor allem um die sportlichen Kämpfe zwischen Gut und Böse. Lilly hat es ja schon gesagt. Aber die allermeisten WrestlerInnen, die so in den großen Ligen wie eben WWE auftreten, die sind ja auch ganz passable Schauspielende. Man denke nur an John Cena oder eben The Rock. Und wenn die mir da eine Seifenoper liefern, anstatt sich stumpf aufs Fressbrett zu hauen, dann finde ich das sogar noch ein bisschen geiler als den 100. Kampf, den ich jetzt diese Woche gesehen habe.
Sehr geil.
Dann kommen wir schon zur Medienschau. Und ich beginne jetzt die Medienschau einfach mal, weil sie quasi noch eine Überleitung ist. Denn es ist noch mal ein kleines bisschen ein Ask Me Anything an euch, um auf meine Rezension hinzuleiten. Gibt es denn irgendetwas im Nerd-Bereich, auf das ihr euch jedes Jahr das ganze Jahr hinweg freut?
Ach du Scheiße. Das ganze Jahr in Feuer. Ich glaube, früher war das die Gamescom bei mir. Als die Gamescom vielleicht noch war. Jetzt bin ich zu alt für die Gamescom. Und zu viele Menschenmassen. Ich überlege gerade wirklich sehr, sehr hart, weil Spiele-Releases ändern sich ja immer. Das heißt, sagen nicht freuen. Die E3 ist auch nicht mehr da, die kann ich auch nicht mehr freuen. Serien auch schwierig, weil die auch nicht immer regelmäßig kommen. Oh Gott, Hilfe! Früher war es der jährliche Marvel-Super-Blockbuster, den gibt's auch nicht mehr. Ah, unsere Welt gerät aus den Fugen. Es gibt keine Nerd-Events mehr zum Freuen. Ich glaube, es ist mittlerweile die RPV wahrscheinlich. Ich freue mich einfach immer, dass die RPC fortgesetzt wird und dass ich da immer noch so einen kleinen schnuckligen Nerdhaven habe für Rollenspiel-Stuff, für Comics, für Cartoons, für Brettspiele. Und dann würde ich auch direkt einfach noch Mythodea, Brettspielmesse und Drachenfest mit reinnehmen. So diese ganzen krasse Nerd-Gatherings, die es noch gibt. Da freue ich mich jetzt ja eigentlich drauf.
Ich habe mich früher mal über den aventurischen Boten gefreut. Den habe ich echt gelesen. Aber auch lange nicht mehr. Heute freue ich mich tatsächlich, wenn ich mit meinen Büchern auf den ganzen Cons unterwegs sein darf. Also vor allem sowas wie Magic Con mit echt vielen Fans, ja, und auch Schauspielern. Also ich weiß, dass ich mit Frodo auf der Bühne stand im letzten Jahr, war das Elijah Wood, das ist total geil, ja. Also stehst du neben ihm und die Magic Con-Leute feiern. Das ist echt cool. Und da zu sein, also Cons sind super. Die Comic-Con in Stuttgart sind wir eigentlich jedes Jahr mit meinem Kollegen, dem Peter Hohmann. Das macht so viel Spaß, ja, die Leute da zu sehen. Klar, wir stehen zwar hinter unserem Bücherständlein, aber die Kostüme, die Cosplays, die Leute, wie die drauf sind, also die Stimmung in diesen Events ist so krass. Ich habe wirklich Con-Blues in meiner Nase. Irgendwann ist da 2-3 Tage und dann bricht so 1-2 Tage die Welt zusammen, weil dann das irgendwie... Ja, so viel Energie auch gibt und raubt gleichzeitig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Bin ein bisschen introvertiert, also mir raubt das auch häufig Energie, so viele Menschen, aber auf der anderen Seite tankt man mit so einem cooles Gefühl da auf, finde ich. Das ist schon stark. Das macht schon einen großen Teil meiner Lebensfreude auch aus im Nerd-Bereich.
Jörg, wie ist es bei dir?
Ja, da du ja gesagt hast, jedes Jahr, dann bleiben ja fast nur noch Messen und so. Alles andere ist ja wirklich sehr unregelmäßig geworden. Und dann ist bei mir ist es die Spiel, die ist aber bei mir hier um die Ecke und da treffe ich auch immer die Leute von meinem Verlag. Grüße an Nick Bonschik und Sven Harder und Karl-Heinz Zapf und alle anderen vom Manticore Verlag. Genau, das ist immer wie so ein kleines Familientreffen da am Stand und natürlich dann auch die Fans, die dann wiederkommen und erzählen, was sie von den Büchern halten, die sie letztes Jahr gekauft haben und sich freuen, dass es was Neues gibt und so weiter. Ja, vor ein paar Jahren hätte ich nur gesagt, die neue Staffel Game of Thrones, da freue ich mich bis zur 7., dann habe ich mich nicht mehr gefreut. Aber das ist ja schon weit diskutiert. Ja, alles andere ist ja leider nicht mehr so regelmäßig. Selbst TV-Serien werden ja nicht mehr jährlich vorgesetzt. Last of Us hat jetzt auch schon wieder über ein Jahr gedauert. Da bleiben nur die Messen.
Bei mir ist es tatsächlich ein bestimmtes Rollenspielabenteuer, wo jedes Jahr ein neues rauskommt. Und zwar die Abenteuer zu Private Eye. Das sagt den meisten HörerInnen bestimmt was, denn darüber haben wir in der Podcast-Folge 30 schon gesprochen. Das ist dieses Sherlock-Holmes-Detektivrollenspiel im viktorianischen Zeitalter, bei dem man mit einem beachtlichen Maß an historischer Authentizität allerlei Kriminalfälle löst. Und Ende letzten Jahres erschien dann der 15. Band, mit dem verheißungsvollen Titel Tödliche Offenbarung, der wieder so ein ganz klein wenig in die übernatürliche Richtung geht, weil nämlich die 4 apokalyptischen Reiter eine Reihe von Mordanschlägen begehen. Also klar, Private Eye ist und bleibt ein, in Anführungszeichen, realistisches Rollenspiel, denn natürlich sind es nicht die berittenen Endzeitfiguren aus der Bibel, die hier mit flammenden Schwertern die Köpfe von unbescholtenen Bürgern abschlagen, sondern, ganz kleiner Spoiler, es handelt sich um eine Verschwörung. Und genau darum geht es dann auch in dem 80 Seiten dicken Abenteuerband. Man muss herausfinden, warum sich irgendwer verkleidet, warum genau diese Opfer angegriffen werden und welche Ereignisse überhaupt dazu geführt haben. Dabei kann man sich richtig tief reinfräsen quasi in diese viktorianische Gesellschaft, sodass man gleich noch einen 10 Jahre zurückliegenden Kriminalfall mitlösen kann. Also ihr merkt schon, Tödliche Offenbarung könnte auch völlig problemlos ein Sherlock-Holmes-Roman sein. Und das ist wie immer eine der großen Stärken der Private-Eye-Abenteuer. Man fühlt sich beim Spielen, aber auch schon beim Lesen der gut geschriebenen und mit historischen Fakten unterfütterten Texte wirklich so ein wenig in die viktorianische Zeit zurückversetzt. Und ich war also wirklich dieses Mal wieder als Rezensent schwer davon angetan, aber ich muss auch zugeben, dass ich mir nicht ganz so sicher bin, ob ich das diesmal in meiner Runde leite, weil der Kriminalfall recht komplex ist. Und der setzt wirklich darauf, dass du sehr detailliert Spuren verfolgst, Deduktion, Recherche, auch viel Sozialspiel. Und in meiner heimischen Dungeon-Crawl-Gruppe, da ist das jetzt nicht die erste Priorität. Aber jetzt beispielsweise für jemanden wie Lea und ihren Ehemann, die ja ihre Spielcharaktere richtig leben und wie ich es auch mitbekommen habe, Lev und Lilly, ihr seid ja auch so ein bisschen rollenspielmäßig charakterorientiert, was die Rollenspielsysteme angeht. Ich glaube, für euch wäre das ein richtig, richtig gutes Abenteuer.
Ja, mal schauen. Ich muss zugeben, ich versuche eigentlich immer, um Historie ein bisschen rumzusteppen, weil Historie holt uns schon im Alltag mit zu sehr ein. Deswegen bin ich immer ganz froh über Fantasy-Eskapismus.
Sehr verständlich. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe ein Potpourri mitgebracht. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen in meiner, nehmen wir es Nostalgie-Nachholphase auch ein kleines bisschen. Deswegen würde ich hier fast eine Auswahl geben. Ich kann darüber schwadronieren, weil ich es jetzt das zweite, dritte Mal gespielt habe. Last of Us 1 und 2 habe ich Back-to-Back gespielt, was irgendwie auch sehr spannend ist. Baldur's Gate 3 kann ich singe nicht das Lied, keine Sorge, zu abschirmen. Oder ich erzähle euch was zur Netflix-Serie Ghosts.
Da ich gerade tatsächlich das erste Mal The Last of Us spiele, würde ich mich natürlich sehr über deine Meinungen freuen.
Okay, weil das gerade jetzt, da muss ich jetzt auch spoilerfrei das Ganze machen. Ich gebe mein Bestes. Ich finde, Last of Us ist das Videospiel bisher, das am meisten wirklich nicht unbedingt an einen Film herankommt, aber an etwas herankommt, wo wir bis auf wenige Abweichungen eine richtig gute Symbiose haben zwischen dem, was Charaktere fühlen und zu was uns dann auch das Videospiel ein bisschen zwingt. Da wirst du noch dann ein paar Momente erleben in dem Spiel, wo du dir als Spiel denkst, nein, das will ich nicht machen. Und die sogar dann quasi Controller, Spiel, Charakter und die Unausweichlichkeit des Ganzen, die trotzdem klar machen, doch, das wird jetzt auch passieren und das muss jetzt passieren und das fällt dir genauso schwer, wie diesem Charakter hier gerade das zu machen, aber es muss jetzt passieren. Und es ist eine furchtbar erdrückende, schlimme Abhandlung über den Zyklus von Gewalt und dass wir selbst, wenn wir die Möglichkeit für Neustarter haben als Menschheit, es regelmäßig dann doch wieder verkacken aus irgendwelchen Gründen. Und es kann tatsächlich wirklich mal gut tun, sich in diesen Schmerz reinzulehnen. Und ich kann deswegen auch, glaube ich, ganz gut verstehen, warum Druckmann und Co. dieses Spiel unbedingt genauso machen wollten. Auch wenn ich anfangs früher abgeturnt war, gerade von Teil 2, weil das unglaublich erdrückend und gewalttätig ist. Aber mittlerweile kann ich diese Vision schätzen und ich kann mich ähnlich wie in freudige Katharse, kann ich mich auch in diese Erlösung mittlerweile ganz selten mal reinlegen. Aber man sollte es wirklich nur spielen, wenn man eine gewisse Resilienz gerade an den Tag legen kann.
Okay, da muss ich mal gucken, nur wenn ich gute Laune habe, das zu spielen.
Empfiehlt sich schon ein bisschen, ja.
Jörg, was hast du denn mitgebracht?
Genau, da habe ich was sehr Passendes. Ich habe nämlich thematisch ähnlich letztens bei Amazon den Film Light of My Life gesehen. Hauptrolle, Regie und Produktion und Drehbuch, alles von Casey Affleck, dem jüngeren Bruder von Ben Affleck. Kennt man vielleicht für A Ghost Story oder Manchester by the Sea, also eher so die kleineren Filme, für die aber immerhin hat er den einmal den Oscar bekommen. Und er spielt hier einen Vater, der mit seiner 11-jährigen Tochter durch eine dystopische Welt wandert, in der schon vor mehreren Jahren fast die gesamte weibliche Bevölkerung an einem Virus gestorben ist. Deshalb ist seine Tochter Rack natürlich in Gefahr und er gibt sie als seinen Sohn aus, wenn sie anderen Männern begegnen. Von der ganzen Dynamik und von der Stimmung her hat mich das Ganze vor allem an The Road mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle oder den Roman von McCormack erinnert, der damals seinen Sohn vor Menschenfressern beschützen musste. Der war insgesamt deutlich düsterer, härter und finsterer als Light of My Life, der ziemlich lange, fand ich jetzt so, vor sich hin dümpelte, zwar stets mit dieser unterschwelligen Gefahr spielend, aber ohne dass jetzt so wirklich was passiert ist. Erst im Finale geht es dann mal zur Sache, aber da der Film ab 12 freigegeben ist, bleibt auch das dann in Sachen Gewalt im Rahmen. Also alle, die jetzt bei The Last of Us, was wir gerade gehört haben, gesagt haben, oh, das ist mir zu hart, die können vielleicht hier mal reingucken. Das Problem von dem Film ist, das hat man öfter, wenn einer in Personalunion irgendwie alles macht, ist, ja, da fehlt irgendwie das Korrektiv. Und vielleicht hätte ihn ein Regisseur, der sein Drehbuch gelesen hätte, darauf hingewiesen, dass der Film vielleicht ein bisschen lang ist und vielleicht ein bisschen hätte gestrafft werden können und man es jetzt nicht auf 2 Stunden auswalzen muss und man 20 bis 30 Minuten weniger, dass sie nicht geschadet hätten. So macht sich halt zwischendurch dezente Langeweile breit. Meine Meinung war dann 3 von 5 Sterne, kann man gucken.
Dann schaut schon der Lev mit den Hufen.
Nein. Nee, ja, genau, mit den Hufen. Mir fällt, als ihr es gesagt habt, weil es eher dystopisch wird, zwei Sachen sind mir eingefallen. Erstmal Computerspiel, Frostpunk. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Extrem geiles Spiel, wo die Menschheit, oder es, ich glaube, es geht eher um die UK, also Großbritannien. Man managt da Menschen, die im Hochofen herum leben müssen, so in Zonen, und muss den Hochofen am Laufen halten. Und alles ist voller Eis, extrem geil, stimmungsvoll. Also man friert beim Zocken. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist dazu. Und das Zweite ist, und den Film habe ich jetzt gesehen, der läuft auf Netflix, Leave the World Behind mit Julia Roberts ist das und Ethan Hawke. Extrem cooler, dystopischer Film. Was passiert, wenn es einen Cyberangriff, also in dem Fall, was einen Cyberangriff auf die USA gibt, ne, und alles tatsächlich ausfällt, alle Satelliten, Strom und so weiter. Richtig cool gemacht. Hat ein bisschen was vom Kammerspiel, nämlich in einem Haus, ein bisschen außerhalb von New York liegt es, wo eine Familie übernachtet, weil sie sich so einen kleinen Urlaub aus der Stadt nehmen wollen. Und Julia Roberts ist halt die Mutter, Ethan Hawke ist der Vater. Die haben dann zwei Kinder und übernachten an dem Haus. Und was dann passiert ist, am ersten Abend klingelt es an der Tür und da stehen dann zwei Leute vor der Tür und sagen, hey, wir sind die Eigentümer, wir würden gerne hier übernachten. Ja, und dann kommt es zu ganz merkwürdigen Situationen und um sie herum geht die Welt unter. Und es geht so ein bisschen darum, wie verhalte ich mich denn eigentlich, wenn ich nichts mehr habe, also was tue ich, wenn ich krank bin und es gibt keinen Weg zum Arzt, ne? Oder wie komme ich an Nachrichten? Und gibt es einen netten Subplot, die Tochter will die letzte Folge Friends gucken, die hat alles durchgesuchtet und die letzte Folge kann sie nicht schauen, ja. Also auf jeden Fall ein richtig cooler Film, kann ich echt empfehlen. Macht echt Spaß, wenn man so ein bisschen in Endzeitstimmung ist. Auch spannend gemacht, fand ich total gut.
Sehr schön. Und dieses Mal haben tatsächlich der Jörg und ich mal zusammen einen Film geguckt. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den auch geguckt. Der passt ja auch so ein bisschen ist doch ein Streaming-Thema und ein Let's Play-Thema so ein klein wenig rein, nämlich Bell. Das ist ein Anime auf Amazon Prime, haben wir den geguckt. Und ja, habt ihr den auch vielleicht zufällig geschaut?
Sag mir tatsächlich actually genau null. Ich muss bei Bell eher direkt wieder an Schön das Biest denken.
Du bist gar nicht so weit weg, weil es ist das Schöne und das Biest nur in richtig gut unjapanisch gemacht. Aber ich jetzt vorgreife. Jörg, du hast ihn ja gesehen. Du bist von uns beiden ja der harte Filmkritiker. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen was.
Gut, mache ich. Ich habe gerade schon die Stirn gerunzelt, weil du sagtest, in richtig gut. Da sind wir wohl nicht ganz einer Meinung. Gut, also Bell ist ein Anime mit Musical-Einlagen, der in einer nahen Zukunft spielt. Susu ist ein junges Mädchen, das den Tod ihrer Mutter nie verwunden hat und seither sehr schüchtern und zurückgezogen lebt. Und das ändert sich, als sie sich in U einloggt, also U, eine Mischung aus sozialem Netzwerk und virtueller Realität, in der sie zu Bell wird. Das Spiel, wenn man sich da einloggt, da steckt man sich irgendwas ins Ohr und dann wird da was gescannt am Gehirn und so weiter. Und dadurch wird dann der virtuelle Charakter erstellt. Also man sucht sich nichts aus, sondern man wird quasi zu einem virtuellen Abbild seiner Wünsche und so weiter. Naja, jedenfalls, das ist auch eine Szene, die fand ich ziemlich schwierig am Anfang. Dann wird sie halt da zu Bell, fängt an zu singen und zack, ist sie ein Star. Also das geht so schnips. Und wird da zum Superstar, hat plötzlich Milliarden Follower und so weiter, obwohl sie nur ein Lied gesungen hat, so gefühlt. Und fühlt sich dann da plötzlich angenommen, auch wenn in der realen Welt sie das zu verbergen hofft und ihr das furchtbar peinlich ist. Und das ändert sich, als sie, lag schon richtig, Lili, als sie auf das geheimnisvolle Biest trifft, eine Spielfigur in Wolfsgestalt, da will sie dann irgendwie verfolgt wird und sie will unbedingt herausfinden, was es mit dem auf sich hat und gerät dabei selber ins Visier von selbsternannten Moralwächtern, die die Identität des Biests unbedingt herausfinden und lüften wollen. So, als ich den Film das erste Mal anfing, du kannst dich noch erinnern, wir haben das besprochen, na, was gucken wir denn zusammen? Hier, das passt doch gut zum Thema Lit-RPG, lass uns den zusammen gucken. Da habe ich dir, Philipp, nach 20 Minuten Film geschrieben, ich weiß nicht, ob ich den weiter gucken will.
Ich weiß es noch, ja.
Ich war echt, der war also grellstens bunt, diese U-Welt. Und die Lieder auf Deutsch eine Qual, also schlagerartig schlecht eingedeutscht. Und es ging mir furchtbar auf die Nerven, also konnte ich kaum ertragen. Kam dann aber durch meine Tochter auf die Idee, die auch immer sagt, nee, du, so asiatische Filme mit eingedeutschten Liedern, das ist immer ganz schwierig, schon wegen dem Sprachrhythmus und so, das kriegen die immer ganz schlecht hin. Mach auf Originalton, wenn die singen. Das war ein sehr guter Tipp. Weiß nicht, hast du den auch befolgt, Philipp?
Nein, ich habe natürlich auf Deutsch gehört.
Gut, aber gut, egal. Ja, jedenfalls, ich fand das sehr spannend, weil ich hatte dann teilweise, habe mir natürlich dann die Untertitel angemacht, sonst verstehe ich ja nicht, was die singen. Und wenn ich dann aus Versehen zuerst den Ton auf Deutsch gestellt hatte und die Untertitel noch anhatte, wurde dann auch klar, dass sie auf Deutsch was völlig anderes singen. Also da war nämlich noch der japanische Untertitel und dann der deutsche Gesang. Man passte halt überhaupt nicht zusammen teilweise. Also völlig, ne, Hauptsache es reimt sich, was die Japaner gesungen haben, sonst so egal, so nach dem Motto. Naja, aber jedenfalls auf Japanisch fand ich die wesentlich emotionaler und besser. Und ja, apropos emotional, ich habe halt gemerkt, emotional hat der Film mich total gepackt. Am Ende war ich richtig dabei. Und vor allem die Kritik an den sozialen Medien und an diesem sich da drin verlieren und dass man alles, ja, auch diese virtuellen Mobs, die da rumlaufen und Leute anprangern und so, das fand ich sehr gut. Und die Empörung und Leute, die sich zu Opfern stilisieren und alle Facetten wurden eben da so angerissen. Aber abgesehen von dieser Gefühlsebene fand ich den Film halt irgendwie doch ziemlich dünn. Also diese U-Welt ist irgendwie völlig bunt, aber auch total blass. Irgendwie immer sind da Knäule von irgendwelchen Leuten, die aber nichts tun, wo man sich jetzt fragt, was machen denn die anderen Leute da, außer wenn sie jetzt Bell gerade beim Singen zuhören, scheint es da überhaupt keine Aktivität zu geben, was man da so macht. Und wieso Bell mit dem einen Lied so sofort zum Milliardenfan, gut, viral gegangen, was auch immer, aber so richtig klar wird das auch nicht. Und die Charaktere in der realen Welt sind mir auch ein bisschen arg klischeehaft oder überzeichnet. Also vor allem Susus nahezu krankhafte Schüchternheit ist teilweise echt schon zum Fremdschämen. Daher würde ich jetzt sagen, also ich bin ein großer Fan von Miyazaki-Filmen, ne, Chihiros Reise ins Zauberland, Totoro und wie sie alle heißen. Und da ist der Film ja doch ein ganzes Stück von weit weg. Also 3 von 5 Sternen würde ich noch geben für die emotionale Tiefe und die gut verpackte Sozialkritik, aber bitte auf Japanisch den Gesang. Was sagst du, Philipp?
Also ich stimme dir in fast allen Dingen zu, sehe sie nur ein ganz klein wenig anders. Also ich würde ihn besser bewerten jetzt. Es ist kein 5 von 5 Film, ne? Sind wir uns schon mal einig. Aber ich glaube, ein guter 4 von 5 Film ist es schon. Alles, was du sagst, ist richtig. Aber mich haben, glaube ich, ein paar andere Sachen tatsächlich gestört. Ich glaube, das große Problem ist, ich kann es nicht ganz genau sagen, entweder die Lauflänge oder die Form des Films an sich, dass es keine Serie geworden ist. Denn hier sind so viele verschiedene Ideen drin, die das Gesamterlebnis so ein bisschen stören, weil es immer wieder kleine, als ob plötzlich das Genre gewechselt wird. Also es gibt so eine Stelle, da geht es darum, dass sich Fake News quasi im Freundeskreis verbreiten. Das wird dargestellt wie diese Heroes of Might and Magic Videospiele. Also wo auf diesen Hexfeldern die kleinen Armeen hin und her kämpfen. Das fand ich noch ganz witzig, aber dann plötzlich irgendwie gibt es dann diese typischen super oversized Anime-Endboss-Kämpfe, wo die irgendwelche super riesen Waffen plötzlich holen und mit Lasern schießen und allen drum und dran. Und dann gibt es diese eine.
Darf ich kurz einhaken?
Ja, bitte.
Was ist bitte an riesigen Anime-Mechas und riesigen Knarren bitte falsch? Als großer NGE-Fan sehe ich da erstmal kein Problem.
Ich theoretisch auch nicht, aber nicht mitten gerade irgendwie in der Liebesgeschichte. Das hat mich ein bisschen rausgerissen. Oder, apropos Liebesgeschichte, das ist ein guter Stichpunkt. Es gibt so eine Szene, wo so zwei Nebencharaktere quasi herausfinden, dass sie irgendwie verliebt ineinander sind. Und das ist im Prinzip eine wunderschöne, süße und sehr lustige Szene, die aber überhaupt nicht in diese Geschichte so richtig reinpasst. Weil wir sind schon kurz vorm Finale, eigentlich geht es um häusliche Gewalt und alles drum und dran. Und plötzlich ist diese Szene, die einen komplett rausreißt. Also, ich habe das Gefühl, da waren, weiß ich nicht, 5, 6, 7 AutorInnen am Werk. Jeder wollte unbedingt seine eine Szene, die ihm am Herzen lag, reinbringen, obwohl er aus einer ganz anderen Genre-Richtung kam. Und deswegen wirkt das Ganze unrund. Ich glaube, wenn das ein bisschen gestreamlined wäre, sozusagen, dann wäre das ein richtig tippitoppi-Anime-Film. Und so ist es ein bisschen holprig, aber immer noch auf jeden Fall besser als die 3 von 5, die du gesagt hast. So, jetzt haben wir schon wieder alles fertig mit der Medienschau. Und nun fragen sich die langjährigen HörerInnen bestimmt, warum das Thema vor dem Thema denn erst jetzt kommt und nicht schon wie sonst immer nach dem Ask Me Anything, wo es ja eigentlich hingehört. Und das werdet ihr jetzt gleich merken. Denn wir reden ja im Hauptthema über Streaming, beziehungsweise darüber, warum man eigentlich anderen Leuten bei verschiedenen Tätigkeiten wie eben Rollenspielen oder Videospielen zuschaut, beziehungsweise das liest, was die machen. Und Pen-and-Paper-Rollenspiel ist da, selbst wenn es so große Formate gibt, wie zum Beispiel Critical Role, ja doch immer noch eine Nische. Aber es geht tatsächlich noch viel nischiger und das ist für mich noch unverständlicher, warum man sich so eine Nische angucken sollte. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal den Hannes Klesse vors Mikrofon gezerrt. Tü-tü-tü. Hallo Hannes.
Hi Philipp.
Hannes, jetzt habe ich gerade in der Episode, wo das Interview reingeschnitten wird, schon vollmundig angekündigt, dass der Hannes Klesse bei mir zu Gast ist. Und ich muss zugeben, niemand wusste, wer du bist. Und deswegen erklär doch mal den GästInnen, die jetzt da sind, vor allem aber auch natürlich allen HörerInnen, die vielleicht nicht von Anfang an dabei sind, wer bist du denn?
Ja, ich bin Hannes Klesse, Independent-Comic-Zeichner, so würde ich mich bezeichnen, aus dem Norden Deutschlands. Genau, ich erwähnte gerade im Vorgespräch, wenn ich das sagen darf, dass du mich quasi seit meinem ersten Crowdfunding eigentlich so ein bisschen begleitest. Genau, ich veröffentliche meine Comics, die so in der Regel Science-Fiction-Fantasy-Bereich abdecken, über Crowdfundings, über Kickstarter-Crowdfundings in der Regel. Und mache das seit 2020. Hatte da eben eine Serie, Starchild, die über 8 Hefte ging, die ich dann auch eben nochmal als Hardcover veröffentlicht habe. Eine Kurzgeschichte, eine kleine Geschichte vom Ende des Universums, hieß sie. Arbeite jetzt auch gerade an größeren Nachfolgeprojekten von Starchild und habe jetzt aber eben zwischendurch wieder eine Kurzgeschichte, die ich jetzt eben aktuell gerade crowdfunden möchte. Genau, ansonsten bin ich hauptberuflich eben im Lehrerbereich tätig, ja, komme so aus der Fitness-Ernährungsbranche. Ja, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, naja.
Damit gibst du schon so einen kleinen Tipp, worum es jetzt eigentlich kurz gehen soll, nämlich du streamst ja auch manchmal auf Twitch und lässt dir quasi zuschauen und zwar beim Zeichnen. Und ich muss ja zugeben, ich finde es ja immer schon so ein bisschen befremdlich, wenn mir Leute zugucken, wenn ich irgendwie Videospiele spiele oder doch befremdlicher anderen beim Rollenspiel zuzuschauen. Wie ist es denn beim Zeichnen? Fühlt sich das komisch an, dass dir jemand über die Schulter schaut sozusagen?
Nee, das habe ich ziemlich schnell abgeworfen. Also die Scheu oder sowas da. Ich gebe ja auch Comic-Kurse in Online und Präsenz und da habe ich mich auch schon dran gewöhnt, dass mir eben Leute beim Zeichnen zuschauen. Allerdings leidet die Qualität immer mal ein bisschen, also weil man eben halt nicht so im Tunnel ist. Ja, also ich zeichne schon besser, wenn ich wirklich alleine zeichne, aber auch nicht immer. Also ist halt, wie gesagt, so eine tagesformabhängige Geschichte wie alles, ne? Aber was eben halt eher so ein bisschen dann so schwierig ist, ist halt zwischendurch immer mal, wenn ich da einen Chat habe oder sowas, auf den Chat einzugehen. Das, ne, das kann manchmal gut sein, das kann mich aber natürlich auch manchmal so ein bisschen rausreißen und so wieder. Also wie gesagt, stört mich jetzt eigentlich nicht, aber so richtig tief in den Tunnel, das bleibt dafür dann manchmal so ein bisschen auf der Strecke.
Du hast jetzt tatsächlich sehr vielen Fragen vorgegriffen. Das heißt, ich muss gar nicht mal so viele Fragen stellen. Mich würde interessieren, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also ich weiß, ZeichnerInnen müssen sich natürlich selbst promoten, aber sagen wir mal, bei einem visuellen Alternativprodukt, wie beispielsweise über den PC-Bildschirm, übers Handy oder wo auch immer man Twitch gucken kann, das zu machen, das klingt für mich sehr... Also ich würde nicht auf die Idee kommen sozusagen.
Das war jetzt für mich gar nicht so weit weg, die Idee, weil nachdem ich mich da eben so digital ausgestattet hatte, Zeichenbrett und so weiter und so fort und dann halt eben anfing, mich mit Social Media zu beschäftigen und wie du selber gesagt hast, das ist halt für mich hauptsächlich wirklich, also bin ich auch ganz ehrlich, das ist halt eine Promotion-Sache, ja. Ansonsten schätze ich eben auch mein Privatleben, aber ich habe halt eben schon Lust, quasi Leuten... ja, zu zeigen, was ich mache, damit dann eben auch mehr Leute auf meine Comics aufmerksam werden. Und da lag das halt nahe. Ich habe es dann auch hier und da mal bei anderen Leuten gesehen, als ich mal danach Ausschau gehalten habe, Entschuldigung. Und ja, dann dachte ich so, ja gut, kann man machen. Problem ist halt immer, das möchte ich noch erwähnt haben, und deswegen mache ich das ja auch nicht so super regelmäßig, wie ich es eigentlich manchmal gerne machen würde, dass die Projekte, an denen ich arbeite, ich bin da dann doch immer auch sehr... Ja, ich lege halt auch Wert auf ein spoilerfreies Leseerlebnis, ja. Das heißt also, manche Sachen, die ich dann zeichne, die will ich dann aber nicht live präsentieren. Einfach nur aus dem Grunde, weil ich nicht will, dass jemand das dann schon online sieht oder sowas, was eigentlich dann ins Comic gehört, so, ne? Irgendwie, ja. So, das ist eher dann nochmal so ein bisschen so ein Ausbremser bei mir.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage tatsächlich gewesen, nämlich ob tatsächlich du anders zeichnen musst, wenn du online bist. Also beispielsweise, wenn du jetzt einen Comic zeichnest mit, weiß ich nicht, 40, 50 Seiten, da gibt es ja bestimmt auch mal Panels, die jetzt nicht ganz so spannend sind. Und dass du quasi dann immer diese super spannenden Sachen zeichnen musst oder vielleicht wollen deine ZuschauerInnen mal was ganz anderes sehen, was überhaupt nichts mit deiner eigentlichen Comicarbeit zu tun hat. Also bist du da quasi manchmal so ein bisschen getrieben, dass die sagen, ja, zeichne doch vielleicht mal deine eigene Version von einer Marvel- oder DC-Superheldenfigur, anstatt jetzt weiter an deinem nächsten Star-Sight-Comic zu arbeiten?
Genau, also ich hatte mal eine Zeit lang, als ich angefangen hatte, hatte ich, glaube ich, noch mehr so Interaktion mit dem Chat gemacht, dass ich dann eben, genau, zum Beispiel auch Vorschläge gezeichnet habe, spontan und so weiter. Das war auch ganz cool. Im Moment lege ich aber halt sehr viel Wert darauf, mit meinen Comic-Sachen weiterzukommen. Und das heißt, aus dem Grunde zeichne ich dann eher jetzt so, wenn ich eben live zeichne, dann Sachen von meinen Comics gerade live. Oder eben zukünftige Ideen oder sowas, ja. Also im Moment schon eher darauf ausgelegt, dass ich damit dann auch später wirklich Printmaterial habe. Und nicht jetzt quasi nur für den Spaß oder für den Gruppenspaß, den Austausch mit dem Chat. Genau, was aber auch sinnvoll ist, was aber auch andersrum sinnvoll wäre, so meine ich, ne? Also das heißt, die Ideen von früher, wenn ich glaube, ich hätte die Zeit dafür und so, dann würde ich das sicherlich mal wieder öfter machen. Genau, aber am Ende hat der Tag natürlich nur 24 Stunden und ich kann die auch alle nicht mit Streamen verbringen, im ganzen Gegenteil, ne? Genau, ist halt nur eine kleine Tätigkeit nebenbei so.
Twitch beispielsweise, auch andere Plattformen wie Kick, leben natürlich von der Interaktion der ZuschauerInnen mit dem Künstler oder generell dem Twitcher, dem Kicker, wie auch immer sie alle heißen. Reden die dir manchmal rein? Also beispielsweise, du zeichnest eine Figur und der Chat schreibt da jetzt rein, mach mal die Brüste größer.
Das ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber vor allem, wer mich nicht kennt, ich zeichne eh sehr körperbetont, ja. Sowohl Mann als auch Frau. Das ist halt so mein Ding. Aber ja, es kommt natürlich schon vor, ja. Meine Viewerzahlen sind jetzt ja nicht irgendwie immens hoch und so, aber es kommt natürlich schon vor, dass sie dann da irgendwie drauf Bezug nehmen. Jetzt nicht unbedingt, dass ich irgendwie das anders zeichnen soll oder sowas, ja. Aber dass sie dann irgendwie sagen, oh, das und das könntest du mal zeichnen und so weiter und so fort, statt das und das, was du jetzt gerade, keine Ahnung. Ne? Und das, entweder finde ich, das ist eine gute Idee und ich denk dann eben bis zum nächsten Mal darüber nach oder eben nicht, ne? Wenn es eben nicht zu mir passt.
Und da frage ich natürlich, was zeichnest du denn gerade? Ich meine, du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, aber ich meine, wenn ich dich jetzt quasi schon aus deiner Privatzeit hole für das Interview, dann darfst du auch noch ganz kurz sagen, was du gerade für ein Projekt am Laufen hast.
Ja, also jetzt zeichne ich zwar gerade was anderes, also kann ich auch kurz erwähnen, ich habe heute einen Establishing-Shot vorbereitet. Und das ist zum Beispiel etwas, ich muss mal kurz was ergänzen zur Frage von vorher. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich denke, so die und die Seite, die zeichne ich gerne heute Abend dann irgendwie live, weil sich die dafür einfach eignet. Weil ich schon sehr genau weiß, wo ich hin möchte. Ja, vielleicht sogar schon hier und da so ein paar Skizzen vorbereitet habe. Da denke ich, dass es dann irgendwie catchy aussieht und ich das gut mit dem Publikum machen kann. Aber genau, zu deiner Frage, was für ein Projekt jetzt gerade ansteht, das ist halt eben plus aufwärts, so heißt es, ja. Das ist eine abgeschlossene Kurzgeschichte, die sich so ein bisschen unterscheidet von meinen bisherigen Sachen. Die ist nämlich komplett schwarz-weiß, ja, und wird es auch bleiben. Und ich habe mich da so ein bisschen versucht gehen zu lassen, was so Schraffuren und Schwarz-Weiß-Kontraste angeht. Genau, das versuche ich halt mit jedem meiner Projekte, mich auch immer selber so ein bisschen herauszufordern, weiterzuentwickeln, ne, in irgendeinem Bereich sei. Und hier war es halt auf jeden Fall zeichnerisch, so dass ich da einfach versucht habe, noch ein bisschen steiler zu gehen. Und das nochmal kurz. Das wird jetzt halt aktuell gerade gecrowdfunded, ja, auf Kickstarter. Und wer Bock hat, ich freue mich über jede, die da irgendwie Bock hat, noch mit einzusteigen und das Projekt zu unterstützen, ja, und mir dadurch mehr Beinfreiheit für zukünftige Projekte zu geben.
Dann danke ich dir, dass du kurz Zeit hattest und wie immer alle Links in den Shownotes.
Ja, mega. Danke. Danke dir, Philipp.
Und wenn ich schon den Hannes Klesse gefragt habe, was denn die Freude dabei ist, wenn einem jemand beim Hobby zuschaut, dann frage ich natürlich auch die Lilly, besser bekannt als die Lilly Schote. Ja, was ist denn die Freude für dich, dass dir jemand zuschaut beim Videospielen oder Rollenspielen?
Es ist schwierig, weil ich glaube, die Freude für mich ist ähnlich komplex, wie das die Freude für die andere Seite ist. In gewisser Weise spielt er auch mit rein. Aufmerksamkeit ist toll. Und ich glaube, da kann man sich, gerade ob man, egal wie politisch man ist, egal wie reflektiert man ist, nicht ganz vom Freisprechen, Aufmerksamkeit fühlt sich schon einfach cool an und toll an und kann ja auch durchaus süchtig machen. Also ich würde behaupten, die Freude spielt da mit rein. Wenn es dann gerade vor allem um Spielen geht, dann ist das auch einfach die Freude daran zu wissen, dass man hier gerade Menschen begeistert. Also das ist quasi gar nicht die Aufmerksamkeit, die man erhält oder ich erhalte, sondern dass ich weiß, hey cool, ich sorge hier quasi dafür, obwohl ich eigentlich etwas mache, wo ich auch nur Spaß dran habe, was ja auch zum Beispiel ist wie bei Theaterspiel, was ich auch einfach gerne mache, dass daran andere auch Spaß daran haben können. Man teilt dann quasi etwas, obwohl man komplett verschiedene Tätigkeiten ausführt und erzählt sich auch in gewisser Weise gegenseitig eine Geschichte, gerade wenn das Formate sind, wo dann auch Zuschauende selbst ein bisschen aktiv werden können, sei das nur bei kleinen Interaktionen. Also es ist ein bisschen geben, nehmen. Ich kriege Aufmerksamkeit und ich kriege durchaus auch natürlich auch finanziell etwas zurück in einem gewissen Rahmen, wie das halt flotte möglich ist auf freiwilliger Basis. Und ich gebe dafür zurück Unterhaltung, Emotionalität und irgendwo auch in gewisser Weise Feedback und Bindung.
Und wie kommt man denn dazu? Also ich kann jetzt nur von mir reden. Mich quinscht schon, wenn nur meine Freundin über meine Schulter guckt, wie ich Videos spiele. Oder wenn ich irgendwie auf einer Convention bin und von einer anderen Gruppe guckt jemand rein, wie ich da gerade mich irgendwie zum Affen mache. Und das sind ja nur mal 1, 2, 3, 4 Leute. Du hast ja ein Riesenpublikum. Also wie kommt man dazu, das zu machen? Und auch, sagen wir mal, diese Motivation, diese Kraft zu haben, dass andere da quasi vielleicht auch einen beurteilen und sagen, die spielt aber komisch. Oder der Philipp, warum läuft der jetzt nach links und läuft nicht nach rechts oder so?
Ich glaube, der Clou ist da so ein bisschen wie bei Theater, Musical und Co., das einfach rauszublenden tatsächlich. Also das Einfache ist natürlich durch Videos, Aufnahmen und auch auf Stream, auf Twitch. Ich sehe ja gar nicht, wie viele da gerade zuschauen. Ich habe ja nicht irgendwie einen großen Saal vor mir stehen. Und das ist wie ein abgedunkelter Saal. Ich vermute, da sind Leute. Manchmal kriege ich auch das Feedback, dass da welche sind, eben weil sie halt in den Chat schreiben. Aber je nachdem, was man da für ein Format bedient, so ein Live-Let's Play, so ein Rollenspiel-Live-Let's Play wirklich, da hat man den Chat eigentlich gar nicht im Auge. Da konzentriert man sich wirklich auf die Mitspielenden, da konzentriert man sich auf die Rolle, die man versucht auszufüllen und auf das System, das man gerade spielt. Das heißt, da bekomme ich zum Beispiel immer erst Feedback am Ende einer Runde mit oder wenn ich dann ein Video davon gucke und die Kommentare lese. Und vielleicht bin ich da privilegiert. Ich bekomme jetzt in der Regel, zumindest bei Unterhaltungssachen, bei politischen Sachen natürlich schon, als sehr anstrengende Linke für manche, ich bekomme nicht so wirklich hart negatives Feedback. Und wenn, ist es halt so Sachen, wo ich sehr schnell rauslesen kann, was die Intention ist. Wenn ich herauslesen kann, die Intention ist es, mich einfach nur zu verletzen oder runterzuziehen. Und die stammt dann von einem Ort, wo eine Person einfach vor allem unzufrieden mit sich ist und einfach nicht möchte, dass ich etwas mache, was mir gut tut, was mir Spaß macht, mit dem ich auch dann Erfolg habe, dann kann ich das einfach sehr schnell wegschracken. Und dann freue ich mich eher über die Beiträge, die dann einfach so konstruktive Kritik sind, wie ich hätte mich gewünscht, wenn hier einfach Lilly sich ein bisschen mehr zurückhalten hätte können, auch wenn sie Charakter gespielt hat und dass die andere Person auch ein bisschen mehr Raum bekommt. Solche Dinge, die kann man durchaus einfließen lassen. Das ist dann quasi einfach. Man hat sehr, sehr viele, mal bessere, mal schlechte Filmkritiker erinnern, wenn man so Live-Rollenspiel macht. Und wenn es um Videospiele geht, da hat man eigentlich eher Leute dabei, die einem helfen wollen. Also das ist dann, also wir werden bestimmt gleich noch, du wirst eine Frage für haben bestimmt, darüber sprechen, warum Leute sowas gucken. Deswegen greife ich nicht zu weit vorweg, aber viele Leute, die dann quasi dort Feedback reinsteuern, wo ich dann doch mal den Kopf aus der Menge ragen sehe, tun das eher, um zu helfen, mal beholfener, mal unbeholfener. Deswegen, ich glaube, da braucht man gar nicht so viel Kraft für. Ich glaube, man muss nur in gewisser Weise ein Stück weit schon extrovertiert sein und bereit sein, einen Teil von sich preiszugeben. Aber das gilt ja für jede darstellende Kunst am Ende des Tages. Ob das jetzt Streaming ist, heute was Modernes, YouTube-Videos erstellen ist, einen Podcast machen, wie ihr das hier tut, ein Buch schreiben, oder auf einer Bühne performen.
Und da würde mich interessieren, Du hast ja gesagt, du bekommst quasi während des Spiels gar nicht so viel mit, was in der Außenwelt kommt, an Feedback beispielsweise. Gibt es denn für dich als Privatperson, wenn du jetzt privat an der Konsole sitzt oder privat in der Rollenspielrunde spielst, nochmal einen großen Unterschied? Fühlt sich das komplett anders an, als wie wenn du weißt, auch wenn ich es jetzt nicht mitbekomme, es gucken auf jeden Fall Leute zu?
Mittlerweile nicht mehr so stark tatsächlich, weil man sich einfach in gewisser Weise, fällt es schwer, die Grenze zwischen Bühnenpersona und privater Persona in gewisser Weise dann irgendwann auszublenden, weil man so als Streamerin ja auch eher nur eine Teilrolle, also man enhanced seinen Charakter eigentlich eher, um ihn ein bisschen bühntauglicher zu machen, aber man ist trotzdem noch nah an sich dran, weil man ja auch authentisch bleiben möchte und nicht irgendeine Kunstfigur darstellen möchte. Deswegen hat sich bei mir in den letzten Jahren eingestellt, auch wenn ich für mich alleine zocke, ist mir aufgefallen, dass ich doch deutlich mehr Dinge zwischendurch verbalisiere, als ich es vielleicht früher getan habe. Also ich erzähle dann trotzdem quasi für eine imaginäre Audience, die dann meine Frau ist, die irgendwie neben mir hockt und die Krise kriegt, was ich da gerade mache manchmal. Das ist immer sehr witzig, wo ich mir sage, warum mache ich das eigentlich gerade? Ich kann nur die Fresse halten einfach. Also es ist schon immer noch ein Unterschied. Er verschwimmt aber ein bisschen. Ich finde aber gerade in Rollenspielrunden, wo man dann doch wieder mit anderen Leuten zusammenkommt, passt man sich eigentlich eher, und ich mache das auch der Gruppendynamik an. Also wenn es eine Runde ist, wo wir sehr viel Wert darauf legen, einfach tief in Charaktere einzutauchen, das Ganze ein bisschen mehr ins Impro-Theater abdriftet, dann gehe ich da auch vorein. Wenn es eine Laidback, wir lassen Würfelrollenrunde ist, dann bin ich da auch entsprechend Laidback. Das kann man schon gut trennen tatsächlich. Also mir gelingt das zumindest. Ob das bei anderen so ist, weiß ich nicht. Ich kriege nur die Fresse nicht mehr zu, wenn ich Videospiele zocke. Ihr merkt es ja gerade, ich kriege jetzt schon immer wieder nicht zu.
Darf ich was fragen?
Ja, bitte.
Ich glaube, das ist ja so ein bisschen ein Traum von vielen, ne? Also zocken und dabei Twitch anhaben und dann schauen da eine Menge Leute zu. Ich habe gerade deinen Twitch-Account gestalkt. Bin gerade drauf. Wie denkst du, hast du es geschafft? Was zieht die Leute an, dass sie sagen, okay, ich folge jetzt der Lilly? Ich hoffe, ich nehme keine Frage vorweg.
Das machen die wenigsten, weil ich Videospiele spiele tatsächlich. Das ist tatsächlich einfach auch ganz, ganz viel Arbeit gewesen mit, ich sag's mal ganz frech, in den Mittelpunkt drängen. Das habe ich dann aber nicht über unangenehme Dinge tun müssen, nämlich ein Mikrofon klaue oder irgendwie auf eine Bühne mich stelle oder besonders problematische Dinge tue. Das habe ich einfach, indem ich jetzt wirklich die letzten 4 Jahre kontinuierlich vor allem Bildungsarbeit kostenlos ins Internet gestellt habe, in Form von Videos, Social Media Beiträgen oder auch in Streams. Und Leute dann natürlich den Weg zu mir gefunden haben, weil sie mal mit der Person da sprechen wollen, weil sie mal eine Frage beantwortet haben wollen und dann dabei feststellen, hey cool, hier ist ja nicht nur die Person, hier sind auch Leute, mit denen ich reden kann und dieser Person. Ich kann mich hier austauschen, ich kann was lernen. Und dann haben sie gemerkt, ach, ich kriege hier auch Unterhaltung, das ist ja auch eigentlich ganz nice. Also es ist wahrscheinlich so ein Zwischenspiel aus, Leute sind wegen meiner Person da, wegen den Bildungsinhalten, die ich angeboten habe. Und mittlerweile halt auch Leute, weil ich durch dieses überhaupt Reichweite erhalten, und meine Reichweite ist im Vergleich immer noch, das ist so abstrus eigentlich. Ich gehöre zu den irgendwie 0,002% der besten Twitch-StreamerInnen, aber das Gefälle in diesen 0,002% ist riesig. Ich bin mit so irgendeinem Schnitt von 140, bin ich gut dabei und deutlich größer als fast alle auf der Plattform, aber über mir geht die jetzt einfach so krass nach oben. Dann ist quasi der nächste Sprung ist dann quasi 300 Leute. 500 Leute, 1000 Leute, 5000 Leute, 15.000 Leute. Und das sind einfach riesige Stufen nochmal dazwischen. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig einzuordnen, wie groß wirklich meine Reichweite am Ende des Tages ist und wie viel mir da effektiv zuschauen. Und dann habe ich meinen Faden dabei verloren. Aber ich wollte eigentlich sagen, dann stellen Leute fest, dass da einfach mehr ist und deswegen dann gerne bleiben. Dass ich quasi auf den Luxus habe, mit dem, was ich mir erarbeitet habe, auch in andere Bereiche, wie jetzt halt wieder Entertainment reinstechen zu können. Was ich ganz cool finde, weil ich halt, bevor ich gestreamt habe, wie ich es gemacht habe, war ich halt auf der Bühne auch bei Musical zum Beispiel.
Was mich noch interessieren würde, du sagst ja, Authentizität ist wichtig. Spielst du denn Videospiele anders, wenn du bei Twitch bist? Also, weil du an dein Publikum denkst und nach dem Motto, ja, die Quest wäre jetzt eigentlich sinnvoller, aber die andere, die ist bestimmt spannender, deswegen nehme ich jetzt die Quest an, jetzt mal so ganz einfach gesprochen. Oder blendest du das komplett aus und ziehst dein Ding durch, egal ob jetzt Zuschauer da sind oder nicht?
Die meiste Arbeit investiere ich in die Überlegung, ob ich überhaupt ein Spiel streame. Es gibt Spiele, die spiele ich nur für mich, weil ich einerseits weiß, ich mache sie mir kaputt, wenn ich sie streame und dadurch performen möchte. Andererseits finde ich sie auch langweilig für Zuschauende. Und dann spiele ich schon primär Spiele, von denen, die ich einfach selbst so runterzocken kann, wie ich möchte. Also sehr viele Souls spiele ich. Ich mag einfach die Herausforderungen in Souls-Spielen und anderen Spielen. Und die kann man ja sehr frei spielen, was sehr praktisch ist für mich. Das heißt, da kann ich ohnehin einfach meinem ADHD oder vorne ist ein Schmetterling folgen. Wenn ich dann aber so Story spiele, ich spiele gerade The Witcher 3, weil ich mich für 4 vorbereiten möchte, was ja ein Mammutprojekt sein wird, welches ich dann auf dem Stream durchspielen möchte. Da spiele ich schon so, dass ich versuche, das in Segmenten zu spielen, im Sinne von, wir fokussieren uns heute auf die Hauptquest, wir machen dies, wir machen das. Ich lege mir schon quasi im Kopf eine kleine Roadmap ahead. Und ich sage dann auch von mir aus, es gibt Dinge, die werde ich im Stream nicht sehen, weil ich totlangweilig finde, nämlich diese Orte der Macht abgrasen. Das werde ich halt nicht im Stream machen, weil ich da 4-stündige Gegend reite, nur um mein Gameplay hochzupushen, um meinen Charakter so bauen zu können, wie ich möchte. Sowas, also da achte ich schon drauf, ja. Ich achte darauf, dass nur Dinge zu sehen sind, die mir Spaß machen, weil wenn ich keinen Spaß habe, haben die auch keinen Spaß.
Da frage ich doch jetzt einfach mal, ich glaube, vielleicht interessiert das wirklich jemanden, auch so wie es mich, sagen wir mal, als Jugendlichen interessiert hätte vermutlich, wie werde ich denn jetzt ein berühmter Streamer?
Wenn du die Antwort darauf weißt, dann sag mir bitte Bescheid.
Sag mal vielleicht ganz grundlegend, wie fange ich denn an zu streamen?
Anfangen wäre schon mal nicht diesen Gedanken zu haben, sondern einfach sich zu überlegen, okay, warum möchte ich überhaupt streamen? Und sich dann zu überlegen, okay, warum sollten mich Leute gucken? Und dann kann man sich da Dinge zurechtlegen, wie vielleicht bin ich einfach sehr schlagfertig und kann gut auf Dinge reagieren. Dann soll ich vielleicht Videos gucken und darauf reagieren oder Spiele spielen, die mir viele Möglichkeiten geben, dort reinzugrätschen. Vielleicht bin ich aber auch einfach sehr geschickt mit gewissen Dingen. Das heißt, ich kann sehr harte Herausforderungen in Spielen oder E-Sport einfach sehr gut umgehen und das ist spannend für andere zu sehen. Also lege ich damit, also muss, sollte schon, wenn man das erfolgreich machen möchte, seinen Fokus auf irgendetwas legen, wie es bei mir halt die Bildungsarbeit und der Austausch war. Ich kann halt sehr gut frei reden, ich kann Reden schwingen, ich kann sehr gut Sachen elementarisieren, also runterbrechen für Zuschauende. Und das war einfach sehr praktisch für mich, um Leute reinzuziehen. Das musst du mit anderen Sachen auch tun. Und dann muss man so ehrlich sein, dass das Ganze auch ein unglaublich stark bespieltes Feld ist mit sehr viel Konkurrenz, das eigentlich überfüllt ist. Wir haben mehr Streamer als ZuschauerInnen, Streamer wachsen immer, Zuschauer sinken immer. Das heißt, es ist im Endeffekt, die Kurven entfernen sich immer weiter voneinander und es wird immer schwerer, da reinzubrechen. Und dann schafft man es auch eigentlich nicht, ehrlich gesagt, indem man nicht auch irgendwo Inhalte auf anderen Plattformen hat, wie Social Media, YouTube, TikTok. Und das wird dann quasi immer relevanter, Leute von allen möglichen Orten irgendwie sich zu führen. Jetzt muss man aber zugeben, dass die Konversionsrate, wie man Leute Twitch kommt, unglaublich gering ist. Also sagen wir mal, auf 2000 YouTube-Abonnenten kriegst du vielleicht 10 auf deinen Twitch geholt, weil die halt die Plattform nicht wechseln wollen. Das ist convenient. Niemand möchte die Plattform für irgendwas wechseln. Und dann steht man ganz schnell da. Ich glaube, man kann nicht einfach mal so eben so noch berühmt werden als streamende Person. Außer man ist bereit dazu, in übermäßigem Maße zu polarisieren. Wir sehen eigentlich gerade, dass die einzigen Menschen, die jetzt noch irgendwie hochkommen, entweder es im Fahrwasser tun von bereits etablierten Leuten, die werden dann quasi hochgezogen über Vitamin B und immer wieder präsentiert, bis sie auf eigene Beine stehen können, werden dann aber auch niemals ihre, ich nenne es mal, Beneficier, ihre gutmütigen Menschen überholen, die sie hochgezogen haben. Zum Beispiel hier Hand of Blood, der Papo und Stertek damals hochgezogen hat. Die werden ja niemals an ihn rankommen, in keinster Weise. Die werden nie eine Gefahr für ihn sein. Die werden immer in ihrem kleinen Bereich bleiben, wo sie davon leben können, aber nie wirklich mehr kriegen können. Deswegen ist dann quasi die einzige Variante noch Polarisierung. Und das heißt leider auch, unter die Gürtellinie gehen. Das heißt, unangenehm sein. Das heißt, auch unangenehme Menschen dulden. Und das würde ich eigentlich niemandem empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist ein Pfad, den man nicht runtergehen möchte. Also lieber einfach Dinge machen, die man fühlt, die einem Spaß machen, von denen man auch glaubt, zu wissen, wie man es für Leute aufbereiten kann, dass es ihnen Spaß macht, sie es gucken wollen. Und wenn das läuft, dann läuft das. Und wenn das nicht läuft, dann muss man so stark sein zu verstehen, dass das auch nicht unbedingt an einem selbst liegt. Diese Plattform ist nicht mehr dafür gemacht, dass du auf ihr berühmt wirst. Twitch ist eine sogenannte Kingmaker-Plattform. Das gilt auch für zum Beispiel YouTube und Co. Weil YouTube wenigstens einen guten Durchsuchenmechanismus hat, Algorithmus hat, einen Fehleralgorithmus hat, was Twitch nicht hat. Twitch belohnt die ganz oben stehen. Wenn man auf die Seite geht, als Zuschauer eine Person was sucht, sieht man vor allem die ganz oben stehen. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Das heißt, als Person, die nur anfängt, fängt man ganz unten an, wird in der Regel nicht gesehen. Und dann braucht man sehr starken eigenen Antrieb, einfach dabei zu bleiben. Entweder wird's was oder nicht.
Ja, dann wird's vielleicht doch nichts mit meiner Zweit- oder Drittkarriere als Berühmtheit.
Also Leute, die auf Twitch berühmt sind, sind meist schon woanders berühmt gewesen. Das ist, glaube ich, die beste Aussage, um es mal kurz einmal noch zu sagen.
Okay, der Podcast hat letzten Monat wieder sehr gut performt. Vielleicht kriege ich so 3 Zuschauende.
Ja, nice.
Dann würde ich mal eine Übergangsfrage machen und zwar erst dir stellen und der Lev kann quasi gleich hinten dran. Und zwar wollte ich fragen, was glaubst du denn, was ist denn die Freude von den Zuschauenden, dass sie quasi jemand anderem beim Spielen zuschauen und entsprechend beim Lev dann, was ist denn die Freude der Lesenden, dass sie quasi anderen beim Spielen zulesen?
Super verschieden. Ich glaube, es gibt da, wenn ich es auf 2 Sachen runterbrechen möchte, ist es einmal, dass es gar nicht so groß um die Freude des Zuschauens geht, sondern die Freude des Teilhabens. Dass es dann eher darum geht, dass man etwas gemeinsam tut, dass man eine gewisse Connection zu einer Person, zu einem Medium, zu einer Community dadurch hat und sich in einer Zeit, wo wir tatsächlich statistisch gesehen unglaublich einsam sind, in der uns dritte Orte im echten Leben immer weiter wegbrechen, wo Leute immer weniger in Vereinen und Co. sind, ist das, glaube ich, mittlerweile ein sehr starker treibender Faktor. Auch weil in Zeiten von Inflation und wieder Einsamkeit tatsächlich es auch einfach Dinge gibt, denen man beim Spielen zuguckt, weil man sich sie selbst nicht leisten kann, weil man diese Gruppen nicht hat. Also quasi ein, ich schaue das und habe Freude dabei, weil es für mich ein Zugang zu diesem Medium ist und zu dieser Person-Community ist, den ich noch habe, weil ich andere nicht mehr habe. Und dann hast du natürlich noch die andere Seite der Medaille, dass man wirklich einfach sehr viel Freude am Teilen hat. Zum Beispiel, wenn man Wissen teilt beim Zuschauen, nach dem Motto, hier, guck mal, das könntest du noch machen in dem Spiel. Ich habe es auch schon mal gespielt, indem man sich über Gemeinsamkeiten, bei dem Leute an etwas herangehen, wie sie etwas bewerten, sich dabei austauscht, also auch wieder Companionship eigentlich. Und vielleicht noch als drittes dann, dass Leute auch einfach gerne zuschauen, weil es spannend sein könnte, spannend, unterhaltsam oder sie etwas lernen können. Ich glaube, dieser Lernfaktor ist zum Beispiel riesig im E-Sport. Viele gucken Leuten zu und haben Freude daran, denen zuzugucken, die sehr gut in etwas sind, die sehr gut in Souls-Games sind, die sehr gut in E-Sport-Games sind, weil sie dort etwas mitnehmen können, weil die Sachen anders machen als sie und das ihnen helfen kann, ihre Skills zu verbessern für eigene Ziele.
Ja, ich glaube, die Geschichte ist ähnlich. Also ich erinnere mich, ich war 16. Meine Eltern hatten einen 486er im Keller, weil die waren selbstständig, haben darauf ihre Steuer gemacht, keine Ahnung, die Unternehmenssoftware. Und wir haben da Heroes of Might and Magic gezockt. Ja? Also jetzt kann jeder ausrechnen, wie alt ich bin. Egal, auf jeden Fall saßen wir davor, 4 Leute haben gezockt, ja? Immer die Maus hin und her gegeben. Und dahinter saßen dann noch echt 3, 4 weitere. Und wir haben gequatscht und haben gegenseitig Strategien halt. Ja, du musst jetzt da hin und dann kämpfst du jetzt mal da und dann mach doch jetzt, bau die Einheit, ne? Und genauso sich das beim Lit-RPG. Und das, was ich da sage, ist eigentlich, es ist wie Twitch im Bücherregal letztendlich. Und da wird es rekursiv jetzt. Aber ich glaube, es geht auch um Mechaniken. Es geht um den Protagonisten natürlich, den MC, den Main Character, der häufig in den Büchern overpowered ist, also schon mächtig ist und Spielmechaniken nutzt, ausfindet, missbraucht vielleicht, ja, irgendwas in der Richtung. Das Ganze geht auch progressive, also ich baue den Charakter auf oder schaue ihm zu, wie der Charakter sich aufbaut. Manchmal hat der Charakter keine Ahnung vom Spiel und muss es erst erkunden und wie die Mechanik funktioniert. Und im Buch habe ich natürlich auch die Gefühle, ne, die ich direkt mit erfahre beim Lesen. Also, und was ich ja häufig im Spiel nicht sehe oder nicht mitbekomme. Ne? Also der Prota in den typischen Spielen, ja. Von dem habe ich keine Ahnung, wie er sich wirklich fühlt. Ja. Da geht es eher um mich als Spieler. Genau. Und das sind so die Themen vielleicht. Vielleicht noch mehr Details. Ja. Das vom besten Lernen, finde ich, ist auch eine gute Erklärung. Also kann ich was mitnehmen? Vor allem, wenn es vielleicht Bücher über bestimmte Games sind. Also die ersten Lit-RPG-Romane orientieren sich sehr an World of Warcraft. Ist so mein Gefühl. Und da nimmt natürlich viel mit. Wie könnte ich meinen Helden spielen? Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung vielleicht, ja. Ist tatsächlich schwer zu sagen, aber es macht süchtig. Stats sind Büchern, die zu lesen, die mitzunehmen, das Leveln mitzunehmen, diesen ja, diese Emotionen, also jeder, der Rollenspiele spielt, kennt das, ne? Endlich Level up, geil, ich kann meinen Char steigern. Und jetzt schaue ich dem anderen dabei zu und ich bin schon eigentlich mit dem Brot da verwoben und fühle ein bisschen mit, ah, warum steigerst du jetzt Stärke, warum nicht das, ja? Du hast ja noch das Artefakt da und du bräuchtest eigentlich mehr Geschicklichkeit. Also irgendwas in der Richtung ist es wohl tatsächlich, ja?
Ich bin das erste Mal bei Lit RPG vor ein paar Jahren gestolpert, weil das als Suchbegriff zu meinem Roman geführt hat.
Oh.
Und ich bin ja auch Spielbuchautor. Also ich habe aber gar kein Lit RPG geschrieben. Ich bin aber Spielbuchautor. Also so, ne, wenn du das machen willst, lies hier weiter. Wenn du das machen willst, lies da weiter. Mit teilweise auch Charakter hochleveln und so weiter. Deswegen dachte ich erst mal, ah, sowas ist gemeint. Und habe mich dann mal so ein bisschen schlau gemacht. Und dann gedacht, okay, so, ja. Okay, ich lese also, wie jemand anders levelt. Da werden auch lange Statistiken eingebaut und hat mich ein bisschen an Ereboss von der Poznanski erinnert. Das ist ja so vage in die Richtung vielleicht. Aber ich glaube, viele Leute haben immer noch ein Fragezeichen, auch wenn du jetzt schon gerade ein bisschen was erklärt hast. Was ist, also erstens gibt es ja zwei Begriffe, die mir immer wieder über den Weg laufen. Wollte ich wissen, ob das dasselbe ist. Game-Lit und Lit-RPG. Ist das dasselbe? Sind das Synonyme? Und welche Elemente machen ein Lit-RPG aus?
Genau, also ich glaube, beide Begriffe sind noch relativ jung und ich weiß nicht, ob ich die Definition habe, aber Gamelit ist eher, würde ich eher in die Richtung schieben. Also Gamelit ist der Überbegriff, alles, was vielleicht auf der Meta-Ebene mit Rollenspiel zu tun haben. Also ich habe ein Buch, der Sohn des Ork-Schaman, da kommt eine Heldengruppe vor, die sind die Bösen. Das ist eine Heldengruppe, das ist keine Heldengruppe, das sind Elf, Magierkrieger und Zwergin. Aber man spürt schon, wenn man das Buch liest und man mal Pen and Paper gespielt hat, da kann man sich vorstellen, okay, das könnte eine Heldengruppe sein, ne, die gerade im Ortland angreift zum Beispiel. Ne? Also so auf Meta-Ebene und da passen vielleicht auch deine Bücher mit dazu. Jörg, also das könnte tatsächlich Gamelit sein, auch ein Solo-Abenteuer. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man es unter Gamelit im Prinzip einordnen kann. Also genauso wie Lit-RPG. Und Lit-RPG ist dann halt sehr spezifisch und dazu kommen dann halt, ja genau, also der, typischerweise die Statistiken. Ne? Also Portal ist häufig ein Thema. Ne? Also aus der modernen Welt liegt irgendjemand in einem Virtual Reality Pod, ne? Das ist so das typische VR-MMO-Games, ja, wo der Held im Prinzip in ein MMO kommt. Oder andere Lit-RPG-Themen sind, die Aliens übernehmen die Welt und bauen einen Dungeon Kilometer tief in unserer Erde, ne? Und alle Menschen werden ausgerottet, nur die diesen Dungeon schaffen. Die sind da drin, bekommen dann irgendwie Fähigkeiten und das ist halt das Leveln und das Stats-Thema wird dann verarbeitet und du machst halt einen Dungeon-Crawl tiefer in das Labyrinth da hinein. Das ist Dungeon-Crawler Karl zum Beispiel, ja, geht's in die Richtung. Oder die ersten so Survival-Quest vom Mahanenko, total cool. Also da hat's mich gepackt, ja, tatsächlich. Ich glaube, der kam schon 2014 oder so. So alt ist das tatsächlich schon. Das ist ein wachsendes Genre. Mit verschiedenen Abzweigungen tatsächlich. Es gibt da Haarentitel mittlerweile. Es ist echt abgefahren, wie weiter sich das Thema spezialisiert und tiefer geht. Ja. Ich mag dieses Progressive, also das heißt, unerfahrener Held wird erfahren, aber ein großer Teil ist tatsächlich auch overpowered. Das heißt, fertige Helden, die schon extrem mächtig sind und einfach nur rulen sozusagen, ja. Genau. Also so würde ich die Themen einordnen. Gamelit ist der Oberbegriff, Lit-RPG ist eine Sektion im Gamelit, ja. Vielleicht genauso wie Solo-Abenteuer, ja.
Es ist eine typische Eigenschaft von Lit-RPG-Roman, dass dann diese User-Stats immer wieder abgedruckt oder halt im Kindle oder wo auch immer halt zu lesen sind und sich dann halt da was entwickelt. Also gehört die Progression unbedingt dazu und ist die Progression vielleicht sogar wichtiger als die eigentliche Story, so wie im MMORPG die eigentlichen Quests. Wie sammelt 10 Pilze, haut 10 Orks um, ist ja jetzt auch nicht so storymäßig so der Burner, aber das Leveln macht den Leuten halt Spaß. Ist das so ähnlich?
Ja, für mein Gefühl schon. Also ich glaube, der Hauptaspekt für die Leute, die Lit-RPG lesen, geht schon Richtung Stats. Also man sieht sehr blasse MCs, also Main Characters, ne? Wo man gar nicht richtig greifen kann, wer ist der Bruder? Ich persönlich mag das nicht so sehr. ganz ehrlich, deswegen fehlen noch ein paar Lit-RPG-Romane, die ich einfach nicht fertig gelesen habe. Also für mich fehlt die Charakterentwicklung. Ja. Das ist einfach ein cooler Typ. Meistens sind es Typen, das ist auch sehr stereotyp. Also Ah, das geht schon manchmal fies zur Sache, wo ich mir denke, ja, das ist, ja, das ist eigentlich sehr pubertär. Ja, also das, ich glaube, da muss das Genre auch noch erwachsen werden. Und das war auch so ein bisschen mein Antrieb, das zu schreiben, weil ich dachte, okay, ich möchte gerne Charakterentwicklung sehen und ich möchte es nicht so pubertär haben. Ja. Aber ja, Stats sind schon ein großer Punkt. Ob es jetzt das ist, was die Leser am meisten reinzieht, keine Ahnung. Aber ja, es gehört dazu und ich glaube auch das Erkennen dieser Mechaniken, also Spielen damit und vielleicht auch überraschende Spielsysteme und wie das Set dazu gemacht ist, das hat schon einen Punkt und auch das Flair. Also mache ich es jetzt eher Pen-and-Paper-mäßig. Also das habe ich jetzt zum Beispiel getan. In meinem Roman ist es so ein Pen-and-Paper. Das orientiert sich schon ein bisschen am schwarzen Auge, auch das System. Vom Gefühl her, würde ich sagen, gefällt vielen nicht. Oder manchen nicht, weil sie ja sagen, ich hätte gerne eher Richtung MMO, ne? wo dann Stats und Skills anders dargestellt sind, auch vielleicht anders ausgewürfelt werden, ne? Oder ermittelt werden, ob irgendwas gelingt oder nicht. Ne? Also da gibt es ganz viele Ausprägungen tatsächlich. Aber die Stats sind wichtig. Ja.
Und das setzt ja wahrscheinlich dann auch voraus. Also Leute, die jetzt überhaupt keine Berührung mit MMOs oder Pen and Paper haben und dein Buch in die Hand nehmen. Also hast du dann auch darüber Fans gewonnen, vielleicht sogar zu Pen and Paper Spielern oder Gamern gemacht? Oder ist es, sprichst du schon gezielt Gamer oder Pen and Paper Spieler an?
Also ich kenne es ja von den Messen. Ne? Fantasy-Leser, auch häufig Leserinnen tatsächlich, lesen das, wenn ich denen erkläre, worum es geht. Ja. Also um die Lena in meinem Roman, die ist Biochemikerin und ist in München und vom Oktoberfest wird dann entführt und landet letztendlich im Spiel. Dann lese ich so einen Klappentext und mir, ja, das ist ja total klasse, ja, toll. Und dann zeige ich die Stats. Ach so, ja, Baldur's Gate habe ich gezockt. Ja, da war das doch ähnlich. Und dann sind sie häufig schon Feuer und Flamme. Und wenn ich dann das Feedback bekomme, ja, okay, krass, ja, ich habe dann angefangen, die Stats zu sehen und das ist eigentlich sehr schnell drin, ja. Dann will ich sehen, wie sie levelt. Wo sind die nächsten Stats, damit ich sehe, wie sie jetzt neu die Abenteuerpunkte ausgibt, ja, oder die XP. Es funktioniert vielleicht sogar besser als die reinen Liter-BG-Fans, die hardcore in einer bestimmten Nische unterwegs sind. Ja. Bekomme ich eher Leser, die aus dem Pen-and-Paper-Bereich sind oder vielleicht ein bisschen RPGs online spielen, aber tatsächlich viel Fantasy lesen. Ja. Doch, das funktioniert. Und der Roman ist auch so geplant, als Einstieg im Prinzip in das Genre. Das war schon meine Idee. Also die Lena, die Protagonistin, ist keine Gamerin per se. Und lernt es dann halt mit dem Spiel und muss sich damit auseinandersetzen. Und ja, genau. Mehr will ich gar nicht verraten.
Da würde mich mal interessieren, jetzt an die Lilly wieder gefragt, deine ZuschauerInnen, sind das mehr Gaming-affine Personen oder sind das auch, wie jetzt zum Beispiel es da Lev gerade beschrieben hat, Personen, die quasi durch Zufall reinkommen, sich berieseln lassen und dann so ein bisschen begeistert werden von Pen and Paper oder von Videorollenspielen?
Ich würde schon behaupten, das sind zu großen Teilen bereits Menschen mit einem Nerd-Hintergrund, entweder im Gaming oder im Pen and Paper. Das hängt auch tatsächlich ganz stark davon an. Ich spiele ja Pen and Paper wirklich meistens oft bei den erwähnten Orkenspalter TV. Das heißt, da sind dann schon eher Leute, die sich primär für Pen-and-Paper-Rollenspiele interessieren, diesen Zugang haben, die sich aber auch mittlerweile teilweise auch zu mir verirren und dann quasi ein Crossover mit modernem Gaming haben bei einer Frau, die 30 Stunden lang einen Boss anschreien kann, bis er tot ist. Ja, ich glaube, das trifft es am besten. Das sind ganz selten Leute, die rein, wenn überhaupt, ich glaube, es kommt eigentlich niemand in diese Streams oder Videos rein, ohne dass er dieses Thema wirklich explizit gesucht hat. Weil auf Twitch browst man ja quasi auch das Videospiel als Kategorie. Auf YouTube sucht man ja immer einen Begriff oder bekommt etwas zu empfohlen zu einem Begriff, den man ohnehin quasi schon irgendwie in seiner Reichweite hat. Deswegen, ich würde jetzt wirklich vermuten, 98-99% von den Leuten, die auf diese Inhalte stoßen, sind auch bereits GamerInnen in irgendeiner Weise.
Ja, ich als Autor habe ich natürlich an den Kollegen noch eine professionelle Frage. Ich habe ja deinen Roman gelesen, habe mir überlegt, wie machst du das? Also passt du die Story an die Progression an oder die Progression an die Story, die du erzählen willst? Also steht irgendwas vorher fest und dann sagst du, oh, okay, an der Stelle darf die noch nicht so stark sein, sonst ist das zu einfach, also muss ich vorher die Progression ein bisschen langsamer machen? Oder sagst du, oh, jetzt ist sie schon so stark, ja, dann kommt jetzt halt statt einem Ork ein Drache um die Ecke.
Also ich schreibe tatsächlich plotgetrieben. Ich hatte zwei Milestones beim Plan. Und ansonsten, ich bereite die Szenen vor. Also wie beschreibe ich das am besten? Also mein Schreibprozess sieht dann so aus. Also die Lena ist in einer bestimmten Situation, eine Szene ist abgeschlossen. Wie geht's weiter? Das mache ich folgendermaßen. Ich schreibe einen kleinen Paragraph über, was passiert als nächstes. Das sind so 100 Wörter, ja, so ein Absatz, ja. Was passiert in der nächsten Szene? Und das baue ich dann nochmal aus auf so ein Konfliktsheet. Das heißt, dann schreibe ich so fast 500 Wörter oder bis 1000 manchmal. Wie läuft die Szene gleich ab? Und da hinein baue ich im Prinzip die Progression. Also dann, da brauche ich einen Konflikt und den muss ich ganz klar kennen, bevor ich die Szene schreibe, ja. Um dieses dann die Szene triggert, also der Konflikt letztendlich. Und da entsteht dann halt auch die Progression und die Charaktersachen. Ich habe tatsächlich Skills mit hineingenommen, die ich später beim Überarbeiten im Prinzip vorgenommen habe. Ja. Also das System hat sich beim Schreiben entwickelt, weil ich eher das System an den Plot anpasse, als einen Plot, um das System herumzuschreiben. Ja, um das Spielsystem. Macht das Sinn?
Was mich noch interessiert, würfelst du beim Schreiben selber die Proben aus und erzählst dann, was du gewürfelt hast, oder steht das fest?
Du hast auch gemeistert, oder?
Ja, auch mal früher, ja.
Ja, genau. Beim Meistern würfelt man nicht, ne? Also man tut zwar so, als würde man würfeln, aber um der Spieler willen und der Freude aller, ja, darf man auch mal Proben, cheaten, selber sich ausdenken, was da rauskommt. Und das ist ich würde es nicht dem Zufall überlassen. Also ich finde, die Dramaturgie ist tatsächlich so wichtig, dass sie nicht dem Zufall überlassen werden sollte, weil die Realität macht sich schlecht als Plotvorlage, ne? Wie wir alle wissen, die mal geplottet haben. Die Realität wirkt immer ein bisschen krude. Alles muss kausal sein in einem Buch, ansonsten fragt sich der Leser, was das soll. Ne? Also nein, da habe ich nicht gewürfelt. Ganz langweilig wirklich überlegt, was ist der coole Weg, ja.
Ja, ich kam drauf, weil ich habe vor einigen Jahren schon ein Buch, Das Paradies der Schwerter von Tobias O. Meissner, habe ich gelesen. Mhm. Da geht es eigentlich nur um so ein Turnier, 12 Kämpfer, jeder Kämpfer wird kurz vorgestellt, also mal eine Mini-Medienschau nochmal, schiebe ich nochmal ein.
Ja.
12 Kämpfer werden halt in diese Arena gepackt und dann kämpfen die halt immer gegeneinander, oder meistens auch 16, sonst kommt es nicht hin, wahrscheinlich waren es 16. Und ich habe gelesen, er hat wirklich gewürfelt, wer gewinnt. Er hatte keine Dramaturgie, er hat sich diese 16 Kämpfer ausgedacht, dann hat er gewürfelt, okay, der gewinnt, und hat das dann so beschrieben und war am Ende, er wusste selber nicht, wer ihn nachher im Finale gegeneinander kämpft.
Cool.
Ja, hat man auch ein bisschen gemerkt, aber fand ich als Autor super spannend, dass sich quasi selber dem Würfel zu unterwerfen, dann zu sagen, oh scheiße, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber gut, jetzt muss ich.
Ja, ist auch eine Challenge, ne? Also solange man das dann noch tatsächlich. Ja, es ist cool, also sich dem Thema zu stellen und den Konflikt dann nochmal rauszuarbeiten. Also was passiert dann auf Basis des Würfelwurfs? Das Blöde ist halt nur, wenn es irgendwie wirklich langweilig wird. Ja,
ja, gut, da muss man halt dann mal vielleicht den Würfel dann mal wie der Meister hinter dem Schirm würfeln und sagen, ja gut, jetzt ist er mal.
Genau, das ist, glaube ich, so das Geheimnis.
Und als letzte Frage, du hast es schon erwähnt, noch so von wegen Kinderschuhen, aber andererseits auch hier, dass da ein Roman schon vor 10 Jahren rauskam. Wo ist die RPG? Ist das, also wird der Markt gerade größer oder hast du das Gefühl, jetzt sind wir schon so an eine Grenze gestoßen? Mir ist mal aufgefallen, dass Lit-RPG-E-Books durchschnittlich ziemlich teuer sind, so verglichen mit anderen, obwohl sie ja gar nicht so lang sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da ja auch ziemlich viel Stats drin sind auf den Seiten,
ja.
Dass wir relativ viel Platz wegnehmen. Also ist das ein Genre, wo du sagst, ja, da bleibe ich voll dabei, das wächst, das wird mein Hauptgenre bleiben. Also deine persönliche Sicht würde ich dann gerne noch mit abfragen. Oder hast du das Gefühl, ja, wir sind jetzt hier so auf einem High-Level und ich glaube, viel weiter nach oben geht's nicht.
Puh, viele Fragen in einer. Also es ist und bleibt nicht mein Hauptgenre. Ich schreibe gerade einen Endzeit-Thriller. Es geht in Richtung Climate Fiction. Tatsächlich, das wird meine neueste Serie werden. Auch mit Peter Hummer und Pascal Wokan, die kennst du ja auch beide. Haben wir gerade die Gilde der Wortmagier geschrieben. Das kommt jetzt Ende März raus. Das ist ein Fantasy-Roman. Ein bisschen humoristisch angehaucht zum Beispiel. Genau, also dazu zur Frage, ob es mein Hauptgenre bleibt, nein. Ich wechsle das Genre tatsächlich häufiger. Ob Lit-RPG am Peak ist, ich glaube nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, was passiert ist, dass es immer mehr sich weiter spezialisiert und da aber ja erfolgreich ist und sich ausbreitet. Ich glaube, viele lesen das natürlich auch im Englischen. Also was du auf deutsche Übersetzungen siehst, ist teilweise wirklich schlecht. Also ich glaube auch einfach nur KI übersetzt. Teilweise, jetzt wenn kein Verlag dahinter steht. Aber vor allem im russischen und im amerikanischen oder im englischen Markt wächst das Thema und ist eigentlich wirklich groß. Es ist keine Nische mehr, da verdienen die Leute richtig gut. Preise, ja, die Preise sind hoch und das fand ich auch im LitterBG gut erstmal, ja, dass du jetzt nicht mit einem 1,69 E-Book um die Ecke kommen musst, sondern meine erste Zahl hatte ich tatsächlich für 7,99 auf den Markt gebracht und das hat gut funktioniert. Genau, und auch die Serie funktioniert gut. Aber es ist schon viel Konkurrenz da. Es ist tatsächlich, da schreiben viele drin, ja. Auch teilweise nicht Autoren, gefühlt einfach Gamer, die da einfach was raushauen. Und einige werden damit auch echt erfolgreich. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil die Qualität wirklich auf immens schwankt. Also immens. Von wirklich kann man nicht lesen, muss man sofort wieder löschen, bis hin zu cooles Teil, richtig gut ausgearbeitet, geiler Plot, coole Protas, ja. Es ist schwierig, das zu manövrieren, finde ich, ja.
Ja, dann sag uns doch zum Abschluss nochmal, wie deine Serie heißt. Ich glaube, sie wurde noch nicht erwähnt, weil das ist ja offenbar ein Titel, mit dem man gut einsteigen kann.
Ja, das musst du mir sagen. Genau, also Heirs of the Phoenix heißt das. Der Fluch des Schwarzen Phönix ist der erste Band, der Fluch des Schwarzen Phönix. Damit am besten einsteigen, gibt's als Hörbuch, E-Book, Taschenbuch.
Da muss ich nochmal einhaken, sorry, aber ein Hörbuch? Wie liest denn die dann die Stats vor? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
Da gibt es sehr geübte Hörbuchsprecher und Sprecherinnen. Also meine ist die Isabel Kluth. Die macht das großartig. Also sie wechselt dann in so eine Art Computerstimme, ja, wie so ein Navi und hängt dann an das und liest das halt davor. Und das funktioniert tatsächlich gut. Beim nächsten, also ich musste lernen. Tatsächlich gab es ein Learning für mich, das zu straffen. Da gibt es einen Punkt, und zwar Wiederholungen. Also ich weiß nicht, Philipp, ob du es gehört hast. Ich habe dir das Hörbuch zur Verfügung gestellt. Da gibt's so, bei manchen Kämpfen gab es eine Wiederholung mit mehreren Schadenspunktlesungen. Das habe ich.
Ja, ich bin gerade bei diesem heiligen Schaden, wo 20 mal 10 Lebenspunkte abgezogen werden.
Genau. Und das habe ich in den nächsten Teilen tatsächlich anders gemacht. Das war so ein Learning, was man dann macht. Aber es funktioniert eigentlich gut, oder? Also das kann man schon hören.
Ja, doch, bis jetzt kann man es ganz gut hören. Auch mit den Stats und alles, doch, ja.
Genau. Also da gibt es auch spezialisierte Sprecher, die machen das echt gut. Der Felix Bormann ist auch so einer, die da unglaublich erfolgreich mit sind. Und das hören die Leute auch weg. Ja, also Hörbuch, ich kriege immer die Frage, hey, neuer Band ist draußen, als der fünfte Band draußen war. War sofort nach dem, mit eines der ersten auf meinem Instagram-Post war, kommt das Hörbuch auch. Ja. Also es ist wirklich eine eigene Hörerschaft, Fangemeinde, die nur die Hörbücher wegsuchtet.
Was mich noch interessieren würde, und ich glaube, Lilly kann das bestätigen, dass teilweise so Videospiel, auch Rollenspielfans ja manchmal ein bisschen schwierig bis problematisch sind. Ist es bei den Lit-RPGs auch so, dass es da eine Community gibt, die, wenn irgendwas nicht passt, im schlimmsten Fall auch noch eine Frau irgendwie die Protagonistin ist oder so, dass dann die auch voll den Ausraster kriegen?
Ja, also mein Buch wurde schon als vieles beschimpft, also als feministisch und dann aber auch als frauenfeindlich. Dann, dass es eine Sprecherin war oder ist, die Isabel, dass die es liest, gab es auch fiese Kommentare. Aber ich glaube, das geht jedem so, der irgendwas erschafft, erstellt, created, wie auch immer man es nennen möchte. Es gibt immer Leute, denen es nicht passt, ja. Und was auch gut ist, weil ich glaube, dadurch differenziert man sich auch und man weiß, man hat was geschafft, was nicht einfach nur banal ist, ne? In dem Sinn.
Dann frage ich doch nochmal die Lilly, die wahrscheinlich die meisten Kontakt mit problematischen Zuschauern hat oder so. Wir vom Podcast hatten letztes Jahr ja so einen Konflikt mit der Puzzle-Community, die uns geschitstormt hat. Wie gehst du denn um mit problematischen, toxischen Fans oder Antifans vor allen Dingen?
Ich will jetzt einfach gerade viel eher wissen, was ihr mit der Puzzle-Community hat. Was? Das müsst ihr mir gleich zusammenpuzzeln.
Man darf einfach nicht sich drüber lustig machen über das Hobby, habe ich festgestellt. Weil
das habe ich auch nicht vor. Puzzeln ist cool.
Nein, du gehörst auch zu denen.
Nein, ich finde Puzzeln einfach cool. Egal. Wie gehe ich damit um? Also Sache ist, in meiner Erfahrung sind die problematischen Leute halt, entweder wie gesagt, Leute, die einfach unzufrieden sind, wenn sie selbst das projizieren, einen runterziehen wollen. Und die kann man sehr gut ausblenden. In meinem Erachten, es gibt ja auch diverse Tools auf diesen Seiten, die man nutzen kann, um diese Menschen auch dann quasi, nennen wir es mal, gewaltsam auszublenden, wenn sie sich nicht an gewisse Höflichkeitsregeln halten können, die man gemeinsam mit den Leuten festlegt, wie man stattfindet. Und ansonsten ist einfach den kalten Buckel runterrutschen lassen. Also ich kann, und das können, glaube ich, keine KünstlerInnen, ich kann nicht immer die Wünsche aller Menschen erfüllen. Am Ende des Tages möchte ich ja eine Darbietung hinlegen, von der ich das Gefühl habe, die macht mir Spaß, die bedient die Dinge, die ich machen möchte, und die erfüllt das Ziel, möglichst vielen, denen ich das ermöglichen möchte, Spaß zu bringen oder sie zu erreichen, emotional anzuregen oder ihnen irgendwas beizubringen. Und das wird immer dann Personen treffen, die das nicht so sehen. Ich glaube, das ist auch gerade sowas, was Rollenspiel-Communities oder Gaming-Communities angeht, auch gar nicht so ein dramatisches Thema, weil die Masse an Leuten, die wirklich unangenehm problematisch sind und sehr laut sind, die wirkt immer sehr groß, weil sie sehr laut ist. Gerade über Social Media und die Dynamiken, die dort entstanden sind. Es sind am Ende aber auch dann doch nicht allzu viele Menschen, wenn ich ehrlich bin, um die man sich da wirklich kümmern muss. Und man hat da auch den Rückhalt der Menschen, die halt sich auch für ein gutes Miteinander interessieren. Problematischer wird es, das betrifft dann eher meine politische Arbeit wirklich mit Leuten, die halt zum Beispiel eine hart rechte Ideologie vertreten. So, die kann ich nicht wirklich ausblenden. Da muss ich dann quasi mich schon zur Wehr setzen oder wirklich alle Register ziehen, sie dann von mir fernzuhalten, weil ja auch alles Mögliche, was man fordern könnte, was man sagen könnte, immer gescannt wird nach etwas, das skandalisiert werden kann. Man tritt quasi im Netz als politische Akteurin immer so ein bisschen auf Eierschalen durch die Gegend, was es natürlich schwierig macht, Dinge zu erreichen auf der anderen Seite. Aber ich glaube, ausblenden ist immer das Beste, weil die Leute wollen ja auch Feedback haben. Und es gibt ja auch Studien darüber, dass Leute sich immer mehr zu Outrage hinreißen lassen, zu Aufregung hinreißen lassen, weil ihnen das Social Media anerzogen hat, weil das Feedback bekommt. Und dann ist es in gewisser Weise auch Selbstschutz oder aber auch eine pädagogische Maßnahme, ihnen dieses Feedback halt nicht zu geben. Und dann ist auch zumindest bei denen, die nicht irgendwie politisch motiviert sind, auch eigentlich ganz schön Ruhe im Schacht. Ich meine, die Puzzle-Community würde ich ja auch in Ruhe gelassen haben, oder nicht?
Nachdem sie den Podcast irgendwie erstmal ganz hart bei Spotify runtergevotet haben und fast eine gesamte Note bei den Sternen, danach haben sie Ruhe gegeben, zum Glück.
Siehste?
Also mal schauen, ich mache ja trotzdem immer noch meine Witze drüber, vielleicht geht's wieder runter, irgendwann sind wir dann so bei 2 von 5 Sternen und dann mal schauen, wie das dann so wird. Ja, dann haben wir wieder was gelernt. Ich habe vor allen Dingen wieder was gelernt, denn im Gegensatz zu Jörg war ich ja so gar nicht vertraut tatsächlich mit diesen Thematiken des Lit-RPGs und auch vom Streaming hatte ich nicht so viel Ahnung tatsächlich. Und deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mich quasi wieder ein bisschen schlauer gemacht habt, vielleicht auch die HörerInnen ein bisschen schlauer gemacht habt. Und Jörg, natürlich auch danke, dass du dieses Thema aufgebracht hast. Und ich wünsche euch allen eine wunderbare Zeit. Und wenn der Podcast rauskommt, ist Karneval schon vorbei, dann halt nächstes Jahr eine schöne Karnevalszeit.
Ebenso. Und ich freue mich auf eure peinlichen Faschingskostüme, wenn es sie gibt.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Ja, fand ich auch nett. Dankeschön.
Tschö.